Ihr hört We Don't Like Wisconsin.
Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so mit News und so und einer ganzen Menge anderer Sachen so nebenbei, die uns dann einfallen, rein spontan mit dabei im Team. Hallo Annemarie.
Hallo Daniel.
Soll ich die lange Pause eigentlich mal drin lassen oder ist das bewusst so gewählt?
Ein stilistisches Mittel.
Ach so, ein stilistisches Mittel. Und der Alex, hallo Alex.
Welche lange Pause?
Die lange Pause. Herzlich willkommen.
Auch zwischen mir. Ich habe jetzt erst kurz meine Begrüßungsformel nachgedacht.
Und dann kamst du nur mit so einem Hallo um die Ecke, nachdem du so lange nachgedacht hast.
Ja.
Und der Erik, ihr habt es schon gehört. Hallo
Erik.
Ich
dachte, ich begrüße heute mal Daniel persönlich.
Achso. Ja, hallo Welt.
Ja.
Wir haben wieder drei Serien rausgesucht, mehrere davon relativ frisch. Ballers, dann Younger und Sense8. Wobei Ballers gerade auf Sky angelaufen ist. Sense8 ist wieder eine Eigenproduktion von Netflix und Younger. Da ist mir gerade entfallen, auf welchem Kanal das lief. Natürlich gibt es wie immer auch ein paar News. Was wolltest du sagen, Annemarie?
TV Land.
Wo die guten Serien herkommen. So, Annemarie hat ein paar News. Annemarie, worum geht's?
Ach so, ja, jetzt schon. Kann ich machen. Die Schreckensnachricht des Tages, heute ist der 23.06., erwartete mich, als ich heute früh meine Twitter-Timeline aktualisiert habe. Hannibal ist ja im Moment in der dritten Staffel, läuft immer noch auf NBC und die haben jetzt aber gesagt, nach der dritten Staffel soll Schluss sein. Es wird nicht mehr bei NBC laufen und da war natürlich erstmal die Trauer groß, auch bei mir, weil ich großer Fan der Serie bin. Storymäßig wissen wir alles, nicht die Überserie, aber das, was da gezeigt wird, wie es dargestellt wird, ist eine der besten Serien ever. Und das hat mich schon sehr traurig gemacht, dass jetzt nach der dritten Staffel zu Ende sein soll. Aber wie wir in der Vergangenheit gelernt haben, noch ist nicht aller Tage Abend. Wir haben ja noch Netflix. Ich glaube, Hannibal hat so einen Special-Streaming-Vertrag sowieso mit Amazon Prime. Also ich habe vor uns gesehen, es gibt jetzt wohl auch schon eine Petition und der Hashtag Save Hannibal. Ja, also ich denke mal, wenn wir in zwei Wochen nochmal reden, wird da vielleicht schon was in trockenen Tüchern sein. Von daher bin ich da schon noch ein bisschen zuversichtlich.
Aber guckst du es aktuell wirklich noch live weiter? Weil ich glaube, ich habe noch Hannibal, also die erste nicht mal komplett zu Ende geguckt. Alex, du warst ja richtig begeistert. Aber
ich gucke auch live, ja. Ziemlich abgedreht. Also ich weiß nicht, das ist schon... Also da ist schon ein krankes Hirn dahinter, keine Ahnung. Also die ersten Folgen, die sind schon ziemlich heftig. Oder, Annemarie?
Ja, finde ich ebenfalls. Und ich meine hier mit Mads Mikkelsen und Gillian Anderson, super Darsteller.
Entwickelt sich gut, denke ich mal. Also, ja. Wird da Psycho hoch 3, ja.
Ja, genau. Also mal gucken, wo die Staffel jetzt noch hinführt und... dürfte ja schon abgedreht sein, die Staffel, schätze ich. Und na, mal gucken, wie dann das Ende ist. Und ja, also ich bin da jetzt noch nicht ganz so traurig und eher relaxed, weil so viel wurde in letzter Zeit ja schon gerettet vor der vermeintlichen Absetzung. Deshalb erstmal ruhig Blut bewahren.
Ja.
Ja, auf der anderen Seite gibt es Grund zur Freude für alle Fans von Bates Motel. Das lief ja jetzt in diesem Jahr in der dritten Staffel, die äußerst gelungen und gut fand. Und da haben sie gesagt, okay, uns gefällt das auch ganz gut, wir verlängern direkt für eine vierte und fünfte Staffel. Also das ist ja auch relativ selten, dass direkt für zwei Staffeln verlängert wird. Ich glaube, das letzte Mal war es für Game of Thrones der Fall. Und das freut mich sehr, dass sie da so dahinter stehen und dass sie auch jetzt entsprechend die Producer wissen, okay, wir können unsere Story noch mindestens 2 Jahre fortführen. Ja, das freut mich sehr. Genauso finde ich es toll, Penny Dreadful, im Moment auch auf der zweiten Staffel, oder läuft in der zweiten Staffel auf Showtime und in Deutschland auf Netflix zu sehen, kriegt auch direkt nächstes Jahr eine dritte Staffel und ist für mich auch eine super Serie, die, also ist ja auch sowas, ist ein bisschen Special Interest wie Hannibal, das spielt ja im viktorianischen England und ist sehr spooky und mysteriös angehaucht mit einer fantastischen Eva Green und für die Serie freut es mich auch.
Was reizt dich da besonders eigentlich? Also ich habe ja auch mal angefangen, aber so richtig den Draht dazu habe ich nicht gefunden.
Ja, also hauptsächlich Eva Green, weil ich die ganz fantastisch und toll finde. Und ja, das Setting und diese teils geschichtlich angehauchten spooky Elemente, die damit vorkommen und du weißt halt selber manchmal nicht, was passiert da gerade, wo führt das hin? Und ja, das ist für mich auch eine Serie, wo man immer mal so 2-3 Folgen am Stück gucken kann, um richtig auch sich in die Geschichte reinversetzen zu können. Ja, und dann habe ich nur noch was für unsere Kalender. Jetzt sind wir ja gerade so ein bisschen, Ende Juni, Sommerpause. Also die reguläre Season ist ja vorbei und wird im September wieder losgehen. Also ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Aber wer sich schon mal auf was freuen will, habe ich rausgesucht. Am 24.09. merkt euch das an, kommt der Heroes Reboot, genannt Heroes Reborn, zu NBC zurück. Die haben sich ja entschlossen, da jetzt nochmal eine Miniserie aus der ursprünglichen Serie zu machen. Wie gesagt, 24. September läuft das Ganze an, wird 13 Folgen haben und ich bin sehr gespannt, was das wird. Also ich fürchte ja, weiß nicht, dass die ersten Folgen toll werden und schon am Ende hinten raus die Luft fehlt, ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie
den
Charme der alten Serie haben wird.
Ich habe eher die Befürchtung, dass es wieder so gut wird wie die erste Staffel und dann nochmal was hinten angefügt wird und es dann wieder in die Hose geht.
Dass sie dann sagen, die 13 Folgen haben jetzt gut funktioniert, lass es doch nochmal weiterspinnen.
Genau,
und
lass uns wieder 20, 30 Jahr Folgen da draus machen, über zwei Staffeln ausgetragen. Also, und dann Tim Kring wieder abspringt, weil aus irgendeinem Grund das wieder nicht dabei ist. Also ich bin gespannt, also ich werde auf alle Fälle reinschauen, weil ich glaube schon, dass da das Konzept, dass das stimmen könnte. Also, aber mal schauen. Wir werden es sehen. Wir werden es
gucken. Ja, Blick muss man riskieren.
Genau.
Ja, und dann noch eine von den vielen Neustarts, die uns demnächst erwarten werden. Nächstes Jahr wird Aaron Paul, den wir ja aus Breaking Bad kennen, das ist ja jetzt auch schon vor 2 Jahren zu Ende gegangen und seitdem hat er nicht wirklich ein neues Engagement gehabt. Der hat ja hier bei, wie heißt der? Der Film hier, diesen einen Rennfahrerfilm oder was das war, da hat er ja mitgespielt. Ansonsten war er nicht wirklich zu sehen. Und jetzt hat er eine neue Serie bei Hulu. Also ist er auch so ein Streaming-Anbieter, wird die zu sehen sein. Und freut mich ganz besonders, denn wird produziert von Jason Katims, der zwei meiner Lieblingsserien gemacht hat, nämlich Friday Night Lights und Parenthood. Also der ist auf jeden Fall für gutes Schreiben bekannt. Und die Serie heißt dann The Way, also Der Weg. Und geht irgendwie um eine Familie, die in einer kontrovers diskutierten religiösen Gemeinschaft lebt. Und Aaron Paul ist irgendwie der Familienvater und steckt in einer Glaubenskrise. Und naja, es wird sehr gefühlvoll und sehr melodramatisch sicherlich. Und da bin ich gespannt drauf.
Du meintest Need for Speed übrigens.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, komischer Film basierend auf einem Videospiel. Genau.
Gibt's ja einige, ja. Waren das jetzt schon deine News hier?
Das waren meine News, ja.
Wollte ich noch fragen, es ist doch irgendwie die Queen, ist doch irgendwie in Berlin, ne? Kriegt ihr davon irgendwas mit? Das wäre da jetzt mal. Hast du schon mal Handshake gemacht oder mal einen Knicks geübt oder so?
Ich hab's heute nicht gesehen. Es war nur, ich bin von der Arbeit zur S-Bahn gelaufen und da war am Reichstagsufer waren irgendwelche Dreharbeiten, das habe ich gesehen. Aber.
Doch ein Double also durfte man nicht lang,
ja. Und also wenn, ich weiß nicht, was gedreht wurde, wenn ihr jemand in einem bunten Regenschirm im Hintergrund seht, das bin ich.
Also nur einen gelben bunten Regenschirm weltweit gibt.
Ich hätte ja von dir so einen knallgelben Regenschirm erwartet.
Nein, das hat How I Met Your Mother nicht verdient, dass ich dem Ganzen noch Tribut zolle.
Oh.
Außerdem darf ich nichts Gelbes in diesem Haushalt haben.
Wegen was? Ach so, ja, wegen, okay.
Wenn dann blau-weiß.
So ja. Geht es so weit?
Gottes Willen, ja. Ich habe eine Info noch, das habe ich heute schon. Hallo. Heute Ruhe bist denn hier. Ich habe jetzt einen News heute frisch gelesen auf Spiegel Online und zwar: Die Mexikaner sind ein verrücktes Volk. Die drehen News. Breaking Bad, drehen die nach, weil das ja so erfolgreich war, drehen jetzt auf Spanisch nach. Und da gibt es auch schon als erstes Bild, müsste man googeln, gibt es ein erstes Bild, wo halt so ein Mexikaner halt mit der runtergelassenen Hose oder mit in der Unterhose in der Wüste steht, so wie Walter White damals. Und der heißt halt nicht Walter White, sondern Walter Blanco und mit José.
Aber hatten wir die News nicht schon mal irgendwie
sowas irgendwie
vorhaben?
Nein, kann nicht sein. Und ja, das ist ein kleiner lustige Sache, die ich dort gelesen habe und gerne mit euch teilen möchte.
Bist schon ganz heiß drauf.
Das ist schön.
Unbedingt.
Doch, wir hatten das schon 2014 in die News gehabt, aber es ist gut.
Ja, aber wir haben neue Zuhörer hier auch, weißt du, und die sind ja dann, die dürfen ja sowas nicht verpassen.
Aber für mich ist die neu, insofern.
Hier gibt es, also die Screenshots, die sehen ja echt lustig aus.
Siehst du? Gut, dass ich nochmal rausgekramt habe, die News.
Das war hier herrlich.
Low-Quality-Production wahrscheinlich.
Nee, das sieht ja eigentlich ganz gut, aber man erkennt halt die Szenen wieder, aber du siehst halt völlig andere Leute, also irgendwelche Mexikaner.
Na gut, also das soll es dann zu den internationalen News gewesen sein. War nicht wirklich viel, ist auch nicht wirklich viel momentan. Eher so Neustartverlängerung. Man befindet sich so quasi zwischen zwei Seasons, also zwischen der, ne, es ist das Sommerloch. Aber es starten einige neue Serien und davon gibt es einige, die zeitgleich in Amerika und Deutschland auflaufen oder anlaufen. Eine davon ist eine, ja, bei den einen wahrscheinlich wirklich erwartete, antizipierte Serie und die anderen ist es, naja, es ist mal wieder eine Serie mit gewissen Schauspielern, die es nicht unbedingt jedermanns Geschmack sind. Die Rede ist von Dwayne Johnson, der die Hauptrolle in Ballers spielt, einer Serie, und da verlassen sie mich schon, weil ich tu mir da echt schwer zu sagen, was der Mensch da eigentlich in dieser Serie so richtig macht, so über die Runden, versucht über die Runden zu kommen. Meine Erwartungen an die Serie waren ja auch ganz anderer Natur, eher so ein bisschen Action geladen, weil ich kenne halt Dwayne Johnson eher so von diesem, naja, hau drauf und mächtig viel Action. Aber Erik wird uns erstmal erzählen, was denn nun Ballers eigentlich ist.
Ja, Ballers ist eine Serie, die in Miami spielt. Man sieht da wirklich auch sehr, sehr viele Ecken dort. Regie hat bei dem Pilotfilm Peter Berg geführt, und wer ein bisschen in der Filmwelt sich auskennt, dem wird der Name was sagen. Also zuletzt habe ich ihn wahrgenommen, zum Beispiel bei The Leftovers als Serie. Lone Survivor war im Kino, war ein ganz, ganz toller Film. Auch mit Mark Wahlberg unter anderem in Afghanistan, wo sein Trupp da irgendwie quasi übrig bleibt und die völlig versprengt sind nach einer wahren Geschichte. Hat dann solche Sachen gemacht wie Battleship Hancock, ist noch ein ganz guter Kinohit gewesen in Deutschland, Operation Kingdom auch. Und einer seiner ersten Filme, auf den ich damals schon aufmerksam geworden bin, das war eher so eine Videothekenentdeckung, Very Bad Things mit Christian Slater. Eine Art Hangover, aber in krass, nämlich diesen in Las Vegas, so Junggesellentruppe. Die nehmen sich da irgend so eine Nutte mit aufs Zimmer und die verstirbt versehentlich durch einen Unfall, und dann wissen sie nicht, was sie mit der machen sollen, und dann zieht das erhebliche Kreise, dieses ganze Ding, ziemlich abgefahrenes Ding. Und dieser Peter Berg hat jetzt Regie geführt. Showrunner ist Stephen Levinson, der ja auch bekannt ist zum Beispiel, der hat ja bei Entourage auch mitgemacht als Producer, glaube ich, oder sowas. Und naja, mit Dwayne Johnson hat er nun nicht gerade den Oscar-Darsteller gewonnen, aber er passt natürlich in die Rolle, denn Dwayne The Rock Johnson spielt einen ehemaligen Football-Star, und im Football, American Football, ist ja ein sehr harter, körperbetonter Sport, und die Jungs, die werden ja irgendwie schon in der Highschool da so hochgezüchtet, sind da in Mannschaften, spielen dann irgendwie ein paar Jahre, wo sie wirklich Millionen verdienen müssen, damit sie eben ausgesorgt haben, weil irgendwann macht halt die Gesundheit dann nicht mehr mit, nach dieser relativ kurzen Zeit, wo das Licht eben sehr, sehr hell brennt. Und das dann
hast du schön gesagt, eben, sehr schön philosophisch.
Ja, ist ein Zitat aus Blade Runner. Also. die müssen sich dann natürlich nach anderen Jobs umgucken, was natürlich schwer ist, weil die haben ja nichts gelernt. Ne? Also es ist ja wie in Deutschland auch, wo teilweise Fußballprofis nach ihrer Karriere, wenn die jetzt nicht gerade sehr talentiert sind, sondern eher so, ja, mal eine kurze Zeit hatten, wo sie gut waren, gut verdient haben und dann irgendwie abstürzen, dann sieht es für die teilweise richtig schlecht aus, weil die eben teilweise nichts gelernt haben, nicht studiert haben und schwer wieder in das normale Leben integriert werden können. Fast wie bei Häftlingen oder so. Und hier ist es halt auch so, wir sehen Dwayne Johnson, wie er halt versucht, er hat noch so einen Antrieb, dass er was tun will, und er ist auch bei so einem Finanzberater gespielt von Rob Corddry, den man zuletzt im Kino gesehen hat, bei Hot Tub Time Machine, ist er mir aufgefallen. Und
Teil 2 oder Teil 1?
Sowohl als auch bei beiden. Also. Und der, das funktioniert so mehr schlecht als recht, denn der Rob Corddry will eigentlich nur die Kontakte von Dwayne Johnson in der Football-Szene nutzen, weil die ja meistens viel Geld haben und keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen. Also sie kaufen sich dann irgendwelche teuren Autos, aber so eine richtige Finanzberatung oder sowas haben sie halt nicht. Dwayne Johnson, ja, man sieht oder man lernt so seine Freunde oder aus seiner Generation, aus seiner Spielergeneration kennen, die mittlerweile auch alle in dasselbe Loch gefallen sind wie er. Das heißt, irgendwie die Saison ist gerade vorbei, man befindet sich gerade so in dieser Pause. Und entweder kommt der Anruf vom Agenten, hey, willst du nicht bei mir in der Mannschaft spielen, oder er kommt halt nicht. Man kann auch selber aktiv werden oder man kann sich eben nach einem anderen Job umgucken. Und jeder hat da so seine eigene Strategie. Manche, die wollen halt einfach auf der Couch liegen und nichts machen und irgendwie hoffen, dass alles gut wird. Und ja, Dwayne Johnson tut halt was, mehr schlecht als recht. Und es kommt halt dazu, dass er dann eben auch erkennt, okay, so geht es halt auch irgendwie nicht weiter, und er greift halt auch seinen ehemaligen oder seinen aus seinem Jahrgang den ein bisschen mit unter die Arme bei verschiedenen Dingen. Und das ist hier bei der ersten Episode so, man kann aus der ersten Episode noch nicht sehr viel sagen, ob das nun gut wird oder schlecht wird. Ich kann es ein bisschen mit der ersten Episode oder mit den ersten Episoden von Entourage vergleichen. Du siehst halt irgendwie eine Truppe von Leuten, die irgendwas miteinander zu tun haben. Und da ist jetzt nicht so eine direkte Story, so ein Drama oder so eine rote Linie drin, wo man sagt, ah, okay, das ist es jetzt, darum geht's. Sondern wir lernen erstmal die Personen kennen auf eine gewisse Art und Weise. Und man kann schon daraus absehen, dass sich da noch mehr entwickeln wird, also so eine interne Dynamik, was die vielleicht miteinander machen. Aber sehr viel gibt jetzt die erste Folge noch nicht her. Aber ich habe für mich viel Potenzial erkannt. Also es interessiert mich, wir wissen, wie es weitergeht. Ich bin jetzt nicht der Football-Fan. Ich glaube, ich habe außer irgendeinem Super oder ein paar Super Bowl-Spielen habe ich noch nie so ein Spiel komplett geguckt oder so. Es interessiert mich jetzt nicht wegen der Sportart selbst, wobei man hier in der Serie auch nichts weiter sieht von dem Sport an sich, ja. Aber Miami ist ein tolles Setting, aber wenn jedes Mal, wenn ich das sehe, da gerate ich da ins Schwärmen, weil ich da auch viele Sachen jetzt wiedererkenne, trotzdem immer noch. Und ja, der Dwayne Johnson, der kann halt nicht Schauspieler, und da muss man sich nichts vormachen. Der hat irgendwie 3 Gesichtsausdrücke hier im Pilotfilm, und das ist schon viel. In seinen sonstigen Filmen hat er immer nur 2. Und ja, aber die Nebendarsteller um ihn rum, die sind eigentlich ganz cool. Und jetzt sind so diese ganzen Playmobil- oder Lego-Figuren, die sind jetzt alle erstmal so auf dem Tisch. So, und damit kann man jetzt erstmal was anfangen. Und da bin ich echt gespannt, wie das dann so weitergeht. Nächste Woche kommt ja dann die zweite Folge. Das ist ja jetzt sehr, sehr frisch noch. Und ich bin da echt gespannt drauf.
Genau, wir hatten ja gesagt, es läuft gerade zeitgleich in Amerika und auf Sky Deutschland an. Insofern weiß ich gar nicht, ist das auch übersetzt in Deutschland? Oder ich hatte es auf Englisch geguckt?
Ich habe es auch auf Englisch geguckt.
Okay. Ich kann, sagen wir mal, eine gewisse Faszination deinerseits verstehen. Ich verstehe auch noch, aber persönlich noch nicht so ganz, in welche Richtung diese Serie geht. Ich muss sagen, sie war jetzt nicht so, dass ich sage, oh, überhaupt nicht interessant, aber man erkennt schon ein gewisses Strickmuster, aus dem diese Serie wahrscheinlich gemacht ist. Auf der einen Seite hast du halt wirklich, du hast diese Sportler, die so in Saus und Braus leben, du hast dann die eine Hälfte, die jetzt noch nicht wirklich vom Tellerrand gefallen ist, aber einfach die mit ihrem Leben nichts mehr anfangen kann. Wobei ich glaube, Dwayne Johnson ist gar nicht so derjenige, der ist zwar ausgemustert worden, hat aber ganz andere Probleme, also rein körperlich. Und wie das so den Anklang hat, hat er wahrscheinlich in einem Spiel auch mal einen entweder auf dem Gewissen oder querschnittsgelähmt oder was auch immer. Da wird noch wahrscheinlich einiges kommen. Aber ansonsten fehlt mir das so ein bisschen. Man sieht halt, wie die Stars Party machen. Du hast in dieser, naja, so fast typischen HBO-Manier, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, so also am Anfang zumindest so gefühlt, alle 5 Minuten taucht hier irgendein nackter Frauenkörper auf, wird irgendwo Sex praktiziert oder irgendwie aufgebaut. Also da ist wenig Substanz, wo man sich irgendwie festhalten kann. Und wie du schon sagtest, Dwayne Johnson ist nun in seiner schauspielerischen Leistung, es gibt Schlimmere, aber es gibt auch wesentlich Bessere. Er ist zwar, das muss man ihm zugutehalten, er ist irgendwie so, und deswegen ist er wahrscheinlich auch so erfolgreich, ein sympathischer Charakter. Also wenn der auftaucht, ist es halt einfach irgendwie so, dass man sagt, den nimmt man diese Rolle ab, logischerweise, er hat ja diese Statur, er sieht so aus und das kommt gut rüber, aber bis auf, dass er wahrscheinlich auch in argen finanziellen Nöten ist und irgendwie da versucht, nun diesem seltsamen Job, wo du es wie du schon sagtest, es wirklich nur darum geht, dass er eigentlich seine Kontakte da spielen lässt, er den anderen hilft, aber wirklich so einer nach dem anderen ihn dann auch fallen lässt, beziehungsweise eben nicht, sag mal hier, den Schlüssel zu seinem Bankaccount gibt im Sinne von Verwaltung und sowas. Also da fehlt mir wirklich einiges. Und für mich reißt es dann in der Serie eben auch nicht raus, dass dann das Setting vielleicht ganz nett ist, weil dafür sieht man nun wieder zu wenig und dafür gibt es andere Serien, die das besser machen. Also für mich fehlt so insgesamt so entweder eine rote Linie, wo ich sage, daran hangle ich mich, darum geht's. Ansonsten scheint es momentan im Piloten eher so zu sein, so dieses ganze stereotype Leben eines, ich sage es mal, Rockstars im Sinne von Superstars bei diesen American Football Spielern zu schildern. Also die fahren alle mit einem Ferrari, die ganzen teuren Autos durch die Gegend, haben alle geile Wohnungen und einen Tag später, wenn sie quasi den Vertrag nicht verlängert bekommen, wobei mich interessieren würde, ob das wirklich so ist, also ob das wirklich für die nicht planbar ist, zu sagen, okay, die neue Saison kommt und die wollen mich haben, oder ob die da wirklich dann da sitzen, keine Ahnung, ein Vierteljahr und warten, dass der Anruf kommt. Also das finde ich ein bisschen seltsam, aber an sich fehlt mir da einfach noch so ein bisschen, das ist mir einfach ein bisschen zu platt und ein bisschen zu wenig Sinngehalt. Was reizt dich jetzt, Erik, dass du sagst, du bleibst dran bei der Serie, du guckst es weiter? Ist es jetzt die Figur oder ist es nur wirklich die Location? Weil da kann ich mir da auch, ein Reisevideo zum Thema Florida angucken, da habe ich wahrscheinlich mehr davon.
Nö, es ist halt auch so, wie die das so in Szene gesetzt haben. Also ich meine, den Club, wo die da Party machen, ich meine, den habe ich auch schon mal gesehen, zumindest von außen und so. Das passt halt einfach. Also man sieht, dass es dort gedreht ist. Nicht wie CSI Miami, wo immer so ein paar Location-Shots drin sind und der Rest ist irgendwie in LA gedreht oder so. Sondern hier merkst du halt wirklich, die waren dort. Also ich hoffe ich mal.
Aber da vermute ich mal ganz stark, dass das meine Prognose, ich weiß es auch nicht, weil ich kenne, wie gesagt, es gibt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist halt wirklich nur diese eine Folge ausgestrahlt worden in Deutschland. Glaube ich, dass dieses Location-Setting wahrscheinlich mit zunehmender Anzahl der Folgen zurückgefahren wird, ist einfach meine Prognose. Aber das ist ja meistens so, dass die am Anfang so ein bisschen mehr Stimmung machen und sich dann vielleicht eher auf diese Handlung konzentrieren.
Ich bin halt auf jeden Fall interessiert dran. Der eine hat ja irgendwie, darf mal zu diesen Miami Dolphins hin, zum Vorspielen und so. Das ist natürlich die große Mannschaft dort und ich glaube, ich kenne mich jetzt nicht so sehr aus bei diesen Football, vielleicht weiß nicht, ob da von euch jemand mehr in der Szene, Alex vielleicht, hat noch nichts gesagt. Es ist ja so, da spielen ja bestimmt auch viele irgendwelche Cameo-Auftritte oder sowas, die wir nicht kennen oder so, wo jetzt irgendwie in den USA jemand davor sitzt, ja, scheiße, der ist da drin, hier, der spielt da mit oder sowas. Könnte ich mir durchaus denken, die Typen, die da auf dem Boot gesessen haben zum Beispiel oder so, auf diesem weißen Boot, dass da irgendwie, dass das
vielleicht echte Leute... Naja, die sahen zumindest vom Körperumfang so aus, als wenn sie prima Coach hätten sein können.
Also da könnte ich mir halt auch denken, dass man da noch viel mehr mit reinbringt und so echte Football-Kultur da mit rein, irgendwelche Legenden mal mit reinbringen. Da lässt sich ja viel machen. Ich vergleiche es doch durchaus ein bisschen mit Entourage, ja, wo halt, das spielt halt in der Filmwelt Entourage, das hier ist halt in der Football-Welt. Und hier in der ersten Folge hat man halt einfach mal die Personen vorgestellt. Mehr war das nicht. Also da war jetzt noch nicht Andeutung, was kommt da jetzt, was erwartet euch? Vielleicht so ein bisschen, okay, der eine darf mal bei den Miami Dolphins sind und der wird wahrscheinlich ja auch da irgendwie vielleicht noch weiterkommen dort bei denen, man weiß es nicht. Ne?
Obwohl das ja auch fast ein bisschen wehtat. Also erstens so dieses, man baut das halt auch so auf. Also er kommt 100% zu spät und dann sitzt er da wie so ein treuer Schoßhund, weiß er, der wartet, bis der Coach wiederkommt und der findet das ganz toll, dass der jetzt seinen ganzen Tag da am Pier zugebracht hat und auf ihn gewartet hat, aber also Stereotyper geht's fast gar nicht. Ich würde ganz kurz gerne
halt
mal...
Du hast halt in Miami nicht viele Möglichkeiten, wenn du Football spielst. Und da sind halt die Miami Dolphins, ist halt die Nummer-1-Adresse.
Wobei mich echt interessieren würde, ob die Ausfallquote dann wirklich so hoch ist. Also ob das wirklich alles so eine Blindgänger sind, die mit ihrem Geld nicht umgehen können, die das quasi in diesen 1, 2, 3, 4 Jahren verprassen.
Das ist doch so wie in der Bundesliga. Denkst du, die sind doch alle strohdumm und verballern ihr Geld. Die wenigsten haben doch da, bauen sich doch da was auf, dass sie bis 70 da haushalten. Mario Götze, ja klar. Denkst du, wie viele Bundesliga-Spieler arbeitslos sind und Unterstützer leben, weil die aber jetzt ihr Geld rausballern und es sind nicht alles Mario Götze, nicht alles Manuel Neuers, die halt irgendwie 30 Millionen haben. Die Großzahl, die können jetzt mal ein paar Jahre gut leben und dann stehen die da.
Stell dir mal vor, du hättest noch viel schlimmer sein. Dusel gehabt und wäre es in irgendeinem Sportart gut gewesen, hätte irgendeiner gesagt, ich hole dich mit 16 irgendwie in mein Team rein und du kriegst jetzt mehrere Millionen, ja, so mehrere Millionen, einfach mal so, gehst aus der Schule raus, spielst da nur noch irgendwie eine Sportart, die du machst, doch klar, dann kriegst du ein völlig falsches Weltbild und ja, du weißt mit dem Geld auch gar nicht umzugehen, weil du hast keine Lebenserfahrung, du musstest noch nie eine eigene Wohnung dich kümmern, irgendwas oder einen Haushalt führen, gar nichts, ja.
Na gut, das ist ein Argument, aber es ist trotzdem halt irgendwie, also man kann es als normaler Mensch, in Anführungszeichen, halt irgendwie doch schwer nachvollziehen, dass das so geht. Bevor wir Alex hören, weil der ist ja doch eher tendenziell positiv eingestellt.
Ich bin in der Szene drin, genau.
Und wie gesagt, Profi, hier, was war das, Footballer?
Profi, ne, aber Profi.
Ach, Profi, generell. Ann-Marie, dir hat die Serie nun von uns Vieren am wenigsten zugesagt. Was sind deine größten Kritikpunkte eigentlich?
Ja, es interessiert mich einfach nicht. Also ich dachte es mir vorher schon, aber man soll ja immer mit offenen Augen und voller Hoffnung neue Serien herantreten. Aber es ist halt einfach, ja, also wie Erik sagt, wie Entourage. Also wenn ich eine Gruppe Männer sehen will, die über irgendwas labern, was mich im Zweifelsfall nicht interessiert oder wo das Thema für mich uninteressant ist, wie hier Football, die nur Quatsch reden, alle fünf Minuten, wenn man eine Frau sieht, dann ist es nur ihr nackter Hintern und wo es dann nur ums Geld geht und dann doch nur ums sich gegenseitig bescheißen oder irgendwo reinbringen und hölzerne Dialoge und halt The Rock, der jetzt, wie ihr auch schon gesagt habt, keine Nummer eins auf der Schauspielkarte ist und ja, also es ist überhaupt nicht meins. Da die Handlung war halt auch sehr einfach, was ja okay ist, also und ja, Pilot muss ja wirklich erstmal das Grundsetting vorstellen und so, aber da sehe ich für mich auch keine Zukunft, dass mich irgendwann mal in irgendeiner Weise interessieren könnte.
Das frage ich mich halt auch. Es ist ja nicht so, dass es eine Doppelfolge gewesen ist, sondern dass man halt wirklich in dem Piloten auch irgendwie einen, sag mal, irgendwas anlegen muss. Dass man sagt, okay, man möchte unbedingt weiterschauen. Und das hat dir genauso gefehlt, Ann-Marie,
oder? Ja, naja, doch. Wenn er dann hier am Ende am Bankautomat und ach, was hat er denn da für ein Problem oder so, aber...
Sag mal, eine Frage, diese 300.000 Dollar, die er gegeben hat, war das sein Geld oder von irgendeinem Dritten eigentlich?
Nee, hat er doch gekriegt von jemandem.
Von dem Dritten, okay. Alex, so, nun du. Also Ann-Marie kann damit nichts anfangen, ich im Prinzip auch nicht. Also, wie gesagt,
also ich bin ja ein großer The Rock-Fan, weil ich finde den Typen einfach ziemlich lustig auch. Ich bin ja Facebook-Follower von dem und
Facebook-Freund.
Facebook-Friend. Ich bin ja ganz dicke mit dem. Ja, und so kommt er mal vorbei hier, weißt du, dann hängen wir ein bisschen rum in Düsseldorf am Rhein. Nee, aber der macht immer so ein paar Videos da auf Facebook. Und er ist echt privat ist ein lustiger Typ. Und ich glaube, so eine kleine Nummer ist da gerade in den USA. Ich glaube, der ist da schon ganz schön vorne dabei. Deswegen, aufgrund dessen, dass ich den Typen mag und der so leicht auch figurlich ähnlich aussieht wie ich, sag ich mal.
Bis auf die Haare.
Bis auf die Haare.
Und die Hautfarbe.
Ja, und weil er kommt aus Hawaii. Und das große Respekt, weil das einfach ein Traumziel ist und deswegen habe ich auch schon wieder Sympathie. Auf jeden Fall, deswegen hatte ich mich auf die Serie gefreut und war auch, so wie Erik, eigentlich positiv eingestellt und bin immer noch positiv eingestellt, weil ja, die zeigen halt immer viel so Schwachsinn und dicke Autos und schöne Häuser und Frauen und so ein Zeug, aber da steckt aber immer ein bisschen hinter die Kulissen oder zwischen den Zeilen sich die Serie anguckt, sieht man aber auch, dass das einfach alles nur so aufgebauscht ist und dass die Jungs, wie wir gerade schon gesagt haben, viele nichts in der Birne haben und ihr Geld einfach nur rausballern und nicht an morgen denken. Und das wird, glaube ich, die Serie auch so ein bisschen, hoffe ich mal, da ein bisschen beleuchten, dass die einfach alle so ein Scheinleben haben und an nichts anderes denken und das so ein bisschen gezeigt wird, ne? Und dass das halt auch ganz schnell vorbei sein kann und wenn du dich halt mal prügelst einmal, dass du dann einmal aus dem Team raus bist. Und dieses Falsche oder dieses halt nicht Konstante da in diesem Business, ne? Das ist das, was ich so ein bisschen rausgenommen habe, was halt auch interessant werden könnte, ne? Dass dieses ganze Leben von so Sport-Superstars halt auch eine Kehrseite hat, ne? Und oder wo der halt bei dem einen Typen da ins Haus rein ist, wo die 300 Leute da gefeiert haben und gefragt hat, ob er die Leute überhaupt kennt und er so, nö, kennt er überhaupt nicht und weiß gar nicht, was hier abgeht. Das ist halt schon ja ein bisschen auch die negative Seite, die dann so ein bisschen aufgezeigt wird. Und dass er halt dann auch, er hat ja auch gesagt, dass er ein Superstar war und wo er dann verletzt war und aufhören musste, dass dann kein Hahn mehr nach ihm gekräht hat, ne, und nicht mal eine richtige Verabschiedung irgendwie gab, ne, und dass du einfach dann hinten runterfällst. Und ich glaube, das will die Serie so ein bisschen beleuchten, ohne jetzt zu viel da reinzulegen. Da ist wahrscheinlich ist es kein Juwel unter den TV-Serien, aber das ist das, was mich da ein bisschen interessiert, ne, dass man auch so ein bisschen die schlechte oder die dunkle Seite von diesem ganzen Hype halt mitbekommt, ne. Und ich glaube, da in die Richtung hoffe ich mal einfach, werden sie das ein bisschen ausbauen und ja, wie gesagt, ich gucke auf jeden Fall auch weiter. Ist es, wie gesagt, nicht das Superjuwel dieses Jahr, aber Auf jeden Fall gucke ich hier weiter, weil es mich auch interessiert und ein paar schöne Autos angucken und ein paar nette Frauen auf dem Bildschirm zu haben. Es gibt schlimmere Sachen.
Ja, deswegen sage ich ja, es gibt wirklich schlimmere Sachen, aber du unterstellst ja dem dann auch dem Inhalt dieser Serie, dass die wirklich authentisch ist. Ich meine.
Aber so wird's, aber ich kenne ja auch das Leben dort nicht, aber so wird's es sein. Die Jungs, die ballern ihr Geld raus für einen Ferrari und für geile Wohnungen und für die Frauen und für Party. Das wird schon so sein, denke ich mal. Ne? Und davon lebt ja die. Leben wahrscheinlich die ganzen Einzelhändler da drüben auch, ne? Dass die Jungs halt da dass die ihre Millionen halt rausballern, ne? Und es ist halt, es ist live, ne? So geht's halt, ein Kreislauf des Geldes, ne? Und das wird schon so sein, ne? Also warum soll es nicht so sein? Die Jungs, wie Erik schon sagt, die sind alle Anfang 20, haben ein paar Millionen auf dem Konto, da hätte ich mir auch drei Ferraris gekauft, ne? wenn ich die Chance gehabt hätte, ne? Das hätte jeder von uns gemacht wahrscheinlich. Von daher ist okay, ist realistisch wahrscheinlich, ne? So, ja, dass er dann pleite ist.
Sie haben das Leben noch vor sich und das geht so weiter. Ich habe auch
du siehst es ja auch bei, wie gesagt, schon mal bei dem Fußball, bei den Bundesliga-Stars, ne? Bei so einem Reus zum Beispiel, wer hat keinen Führerschein, kauft schon mal drei dicke Karren, ne? Und fährt mit den Karren rum. Das ist dasselbe in Grün bei uns, ne? Von daher,
Daumen hoch von mir. Ich habe gerade mal, weil du sagtest mit Hawaii, weil mir das irgendwie komisch vorkam. Also der ist in Kalifornien geboren, ne?
Ja, aber der hat auch da irgendwie mal gewohnt oder gelebt.
Ja, und ja, der Vater ist Kanadier. Egal, aber was ich viel interessanter finde hier, anscheinend ist diese Serie ein bisschen autobiografisch, weil hier steht, dass während seiner Highschool-Zeit hat er Football gespielt in Miami und hat auch eine Scholarship bekommen, hier so ein Stipendium heißt, glaube ich, ne, von der University of Miami, where he had tremendous success as a football player. In 1995, Dwayne suffered a back injury, which cost him place in the NFL. Also hat tatsächlich eine Rückenverletzung gehabt und musste dann mit der NFL aufhören. Und dann hat er einen Dreijahresvertrag unterschrieben mit der kanadischen Liga, aber hat dann die verlassen, um eine Karriere im Wrestling anzustreben. Also vielleicht ist es ein bisschen autobiografisch, ich weiß nicht, vielleicht, gut, die Serie heißt jetzt Ballers, ich weiß nicht, ob wir sehen, wie er ins Wrestling geht, das glaube ich eher nicht. Aber zumindest dieser Teil mit der Rückenverletzung scheint autobiografische Züge zu haben.
Da sind wir einfach gespannt, also wie gesagt, es hat ja grundsätzlich Potenzial, aber ich meine, man muss auch zugeben, es ist halt irgendwie auf dem seichteren Niveau angelegt. Insofern schauen wir mal, wie die Serie sich entwickelt. Und Erik, du kannst uns ja, oder Alex, kann dir immer mal dann mal auf dem Laufenden bleiben, also
Kritik,
und uns mitteilen.
Kritik kann man natürlich auch, wenn ihr da draußen jetzt überlegt, euch die Serie zu schauen. Was ich so an Kritikpunkten hätte noch, wäre zum Beispiel, dass es für mich eigentlich keine nennenswerte Frauenrolle gibt. Also ich würde es schöner finden, wenn da durchaus auch noch irgendwie, ich meine, das ist zwar jetzt ein männliches Business da mit Football, aber wenn da vielleicht irgendeine Managerin oder irgendwas, also wenn es da irgendwie noch eine starke Frauenrolle mit gäbe, weil die man da jetzt bis jetzt gesehen hat, die waren ja alle irgendwie total untergebuttert. Ne? Ansonsten, der Soundtrack ist geil und ist auch gut gedreht, also jetzt kein Schrott, also sieht richtig gut aus.
Ja, also billig ist nicht gemacht, das stimmt.
Naja, wie gesagt, nächste Woche, beziehungsweise im nächsten Podcast frage ich dich mal, Erik, inwiefern das Setting, die Art und Weise zu drehen, sich vielleicht von Folge 1 zu Folge 2 oder nach Folge 2 geändert hat.
Ab dann ist nur noch Handkamera
wackelig.
Found-Footage-Stil.
Und bloß noch so Bilder von Dwayne, der da gar nicht mehr richtig aktiv dabei ist.
Genau. Irgend so eine miese Framerate, so mit Handy gefilmt und so hochkant.
Naja, wie gesagt, vielleicht gibt es den einen oder anderen der Hörer, die sich in diesem Metier ein bisschen besser auskennen, die uns auch mal sagen können, hey, da gibt es wirklich ein paar Legenden, die da mitziehen, oder die drei alten Säcke oder die zwei alten Säcke auf dem Boot waren die und die. Würde uns interessieren, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben auf fortsetzungsfolge.net. Kommen wir dazu, deutsche News, beziehungsweise was läuft im deutschen Fernsehen so an? Es läuft eine, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich den Titel lese, Ann-Marie. Es läuft etwas, was wir eigentlich gemocht haben, was, glaube ich, abgesetzt war nach der zweiten Staffel oder nach der ersten, ich weiß gar nicht.
Genau, letztes Jahr lief ja auf Fox, war es, glaube ich, Red Band Society, das war dieses Drama über die Kinder, / Jugendlichen, die allesamt im Krankenhaus waren und durch verschiedene Krankheiten eben dort gefesselt waren. Ja, was manchen ziemlich zu Herzen ging, genau. Und ich fand es am Anfang eigentlich sehr toll, aber über die erste Staffel, ich glaube 12, 13 Folgen, hat sich das dann wirklich sehr ausgelutscht schon. Und wurde dann meiner Meinung nach zu Recht nicht verlängert. Und Anfang des Jahres hatte ich schon mal gelesen, dass jetzt der deutsche Sender Fox oder Vox oder wie auch immer.
Vox.
Na, der Sender, der bei mir auf der 10 ist, da. Okay. Dass der plant.
Arte?
eine Eigenproduktion zu machen, die dem Ganzen sehr ähnlich ist. Hm, okay, dachte schon, naja, und jetzt habe ich halt bei, ich glaube, DWDL war es gelesen, dass die Produktion gestartet ist, dass das Ganze im Herbst dann laufen soll. Konkretes Startdatum gibt es noch nicht. Und dass der Titel Club der Roten Bänder sein wird. Also Red Band Society, Club der Roten Bänder. Ja, also wow. Ich habe mir auch die Castliste mal angeguckt. Also sind halt Jugenddarsteller aus diversen Krimis von Kika-Produktionen. Kann ich jetzt nicht einschätzen, wie die spielen. Aber was ich da gesehen habe, die sehen auch...
Nenn mal welche. Ich kenne die bestimmt alle.
So weiß ich jetzt nicht. Das tapp jetzt nicht auf. Also der eine hat nur bei Schloss Einstein mitgespielt. Da dachte ich, kenne ich vielleicht noch. Aber als ich das noch geguckt habe, die Darsteller sind jetzt wahrscheinlich auch schon jenseits der 20.
In Rente.
Dann nicht mehr mitspielen. Jedenfalls, sehen die vom Typ her alle den eigentlichen US-Schauspielern auch sehr ähnlich. Also ich fürchte ja fast, dass das fast eine 1-zu-1-Kopie wird. Aber ich werde mich natürlich todesmutig an den Piloten wagen, sollte er denn dann im Herbst irgendwann laufen. Aber also ich fasse es nicht, ja. Club der Roten Bänder, Red Band Society, die US-Produktion. Hätte man ein bisschen kreativer sein können.
Ich glaube, man versucht einfach auf diesen Zug aufzuspringen. Wo war es? In Spanien oder in...
Stimmt, also ursprünglich, ich glaube,
sehr
katalanisch.
Oder katalanisch, Katalan,
ja. Genau, da kam das Original her. Genau, wir wollen mal nicht der US-Produktion, dass sie hier die Serie von Null aufgebaut haben. Stimmt, es gab eine Vorlage. Aber ich finde den Titel auch so sperrig im Deutschen. Club der Roten Bänder. Also da... Weil Red Band Society, es war halt echt so, das fließt so von der Zunge und das ist so, ich musste halt nur an Club der Toten Dichter, der war rot und tot und ach naja, na ihr wisst schon, jedenfalls von mir nicht approved, finde ich ganz furchtbar alles.
Na, Club der Toten Dichter hieß ja im Original auch Dead Poets Society.
Ja.
Naja, wie auch immer.
Dann
lass uns doch direkt zur nächsten Serie zu kommen, die dann schon wieder irgendwie zumindest im Metier zumindest lustiger scheinen sein sollte. Und es ist eine Serie, die heißt Younger. Und derjenige, der die Serie am meisten gemocht hat, wird sie nicht vorstellen, sondern Alex, der sie eigentlich überhaupt nicht mochte, aber trotzdem.
Ja, bevor ich damit starte, ganz kleine Facebook-News nochmal am Rande. Hier sehe ich gerade, der Rock hat gepostet, dass Ballers doch in der Tat die höchsten Rates seit HBO-Geschichte hat, wo es jetzt ausgeschaut wurde. Von daher, in USA liebt man es. Oder hat man es anscheinend gemocht und kommt gut an. So.
Ja, das ist läuft halt ja auch zusammen mit der neuen Staffel True Detective, die auch sehr gut anlief. Also, denk mal.
Wer ist denn da Lead-In? Ist True Detective Lead-In?
Oh, das weiß ich jetzt
oder umgekehrt?
Ich weiß nicht, was jetzt besser ist.
Gut, Younger, das war, ich versuche es neutral, journalistisch neutral darzustellen, was mir wahrscheinlich schwerfallen wird, weil ich ja nicht so überzeugt war von der ganzen Sache. Auf jeden Fall, Comedy-Serie, lernen wir da eine junge, nicht mehr ganz so junge Frau kennen, die mit der jetzigen Generation Probleme hat, sprich sie ist nicht... Also ist es nicht vermocht, Twitter, also ich weiß nicht mal, was Twitter ist, glaube, oder weiß nicht, was Twitter-Nachrichten sind oder generell, wie man sich in der heutigen Internet, Facebook, Twitter-Zeit sich so darstellt und dass man da Sachen postet, die Menschheit nicht braucht, sag ich mal. Auf jeden Fall lernt man so eine Frau kennen. Ich weiß gar nicht genau, wie alt die eigentlich ist, aber für einen Job bei einer Firma, die ein, jetzt müsste mir mal helfen, die einen Schriftsteller, glaube ich, nicht vermarktet, aber
ein Verlag,
als Lektorin oder als Hilfe.
Ja, genau. Auf jeden Fall möchte sie sich da bewerben für einen Job und man sieht halt in den ersten Minuten schon, dass sie da beim Vorstellungsgespräch sitzt und nicht so wirklich gut ankommt aufgrund ihres Alters von 40 Jahren. Ich sehe es jetzt hier, ich habe es gerade mal nebenher gegoogelt. Und da halt, ja, aufgrund, wie gesagt, des Alters nicht so gut ankommt, weil die halt einen jungen, frischen Mitarbeiter suchen, der halt in der heutigen medialen Welt, Internetwelt gut zurechtkommt. So, und das
und
zieht
weil
sie halt
auch die letzten 15 Jahre nicht gearbeitet hat, weil
auch
sie
das,
bei Mann und Kind zu Hause war.
Ja, und das zieht sie halt irgendwie persönlich ein bisschen runter, weil das ist ja doch ein bisschen ja, tut halt doch wahrscheinlich weh, wenn man sowas dann hört. Und dann kommt sie auf den Draht, wie mit einer Freundin zusammen, dass sie sich dann einfach als jünger ausgeben kann, als vom Alter her jünger, und gibt sich dann als 26-jährige ja, Frau aus. Und schubsiwups bekommt sie halt auch den Job und muss halt für ihre Chefin halt so die Internetpräsenz von einem, mit ihrer Präsenz betreiben und halt so Twitter, Tweets und Blog und Facebook und den ganzen Kram halt betreuen. Und da hat sie am Anfang halt super Schwierigkeiten, da drauf klarzukommen, einfach technisch bedingt, wie man sowas macht. Und ja, muss ganz los, also eine lustige Sache, muss ich wirklich zugeben, musste sie jetzt irgendwie einen Twitter-Tweet setzen und musste erstmal dann googeln, was das eigentlich bedeutet und wie man das macht. Das war ganz, ganz lustig. Auf jeden Fall ist das eigentlich schon so das Grundgerüst dieser Comedy-Serie. Das war diese ältere Frau sehen, die versucht, in der jungen, hippen Welt klarzukommen. Und man einmal dann so ein bisschen durchblickt oder ja, ein bisschen mitbekommt, dass sie halt im Inneren doch so ein bisschen mehr die Mama ist und ja, mit ihrer Tochter dann auch, mit ihrer Tochter dann so ein bisschen nicht aneinander redet, aber sie als Mutter einfach da sein muss und dieses Leben als junge, erfolgreiche Mitarbeiterin. Ja, schwierig dann zu vereinbaren ist mit dem Mama sein, ne? Und ja, dann hat sie halt noch so als Nebencharakter so eine junge Freundin, die sie halt so ein bisschen mitzieht in die Kreise der Jungen und Erfolgreichen, und dann lernt sie halt auch noch so einen Jüngling kennen, sag ich mal, der sich gerne daten will mit ihr und ja, ganz viel Potenzial für lustige Geschichten dann in den nächsten Folgen ja, also wie gesagt, im Ganzen, im Großen und Ganzen ist es überhaupt hier nicht mein Thema. Ich finde es nicht wirklich lustig. Ich habe nicht wirklich gelacht, außer bei der einen Szene, die ich beschrieben habe, habe ich ein bisschen gegrinst, ein bisschen geschmunzelt, aber alles in allem ist das Thema also überhaupt nicht meins und ja, es ist nicht meine Comedy, es ist halt so ein bisschen, ja, schlecht erzählt, sag ich mal, und so ein bisschen unglaubwürdig, so ein bisschen, ja, ein bisschen treu-doof vielleicht, ein bisschen erzählt, weil wer nimmt denn sowas schon ab? Die sieht ja auch ein bisschen, die sieht ihrem Alter entsprechend aus, sagen wir mal so, um das nicht zu fies zu sagen. von daher, ja, nicht mein Thema. Ich kann es verstehen, dass es andere, auch hier im Podcast vertretene Personen mögen. Aber meins ist es nicht. Ich gucke es nicht weiter. Ich finde es, ich habe es relativ hart als Mist bezeichnet in den Show Notes. Da stehe ich auch zu, weil es einfach nicht mein Thema ist. Von daher von mir leider eine schlechte Wertung. Aber wir können ja mal jemanden zu Worte kommen, der das gemocht hat.
Ja, da werde ich einfach mal die Vorreiter sein und ich oute mich da ganz ehrlich. Ich hatte absolut nichts erwartet. Ich habe das auch bei uns intern schon entsprechend notiert. Eher so eine, ja, es gibt diese Filme, wo Mutter und Tochter oder Vater und Sohn irgendwie plötzlich die Körper tauschen und plötzlich jünger sind und sowas in der Richtung erwartet und eher eigentlich so Richtung Mist und Bedeutungslosigkeit. Und in gewisser Weise ist das auch hier, nur dass es eben hier kein Switch dieser Körper oder Geister stattfindet, sondern einfach nur sie, die Hauptdarstellerin, gespielt von Sutton Foster, die Anne-Marie nur wieder aus diesem Bunheads-Film kennt, aus der Serie kennt, wobei ich sagen muss, da wäre sie mir jetzt gar nicht aufgefallen, obwohl ich da auch 2-3 Folgen am Anfang geguckt hatte. Ah, das hat die für eine Rolle gespielt, Anne-Marie? War die?
Sie war da die Hauptrolle.
Echt? Oh, hätte ich nicht erkannt.
Ballettlehrerin, dann, ja.
Die Hauptlehrerin.
Die den Sohn geheiratet hat. Da.
Genau, und es fängt halt so an und man denkt sich so irgendwie, und es geht nur 20 Minuten und dann gucken wir mal. Und ich weiß nicht warum, es hat irgendwie einen gewissen Sympathieträger. Es gibt eine ganze Menge Schauspieler, die ich in dieser Serie wirklich mag. Und der eine ist halt wirklich die Hauptdarstellerin, die ist wirklich sehr adrett und nett und sympathisch, wobei ich auch sagen muss, ich kann auch nicht verstehen, dass auch, ich habe mehrere Folgen geguckt, glaube 5-6 Folgen geguckt bis jetzt, dass keiner der anderen wirklich mitbekommt, dass sie älter ist. Ich meine, dass sie vielleicht jünger als 40 durchgeht, kriegt man vielleicht noch hin, aber dass sie gerade 26 ist, nehme ich ihr eigentlich in kaum einer Szene ab. Also dafür sieht sie einfach schon irgendwie zu gereift aus und das kriegt keiner mit und selbst ihre Chefin, die, glaube ich, gleich alt sind oder sowas, ne, und die immer runtermacht, ist halt irgendwie lustig. Was ich wieder toll finde in dieser Serie, ist dann ihre Mitbewohnerin, sie ist ja geschieden, ihre Tochter tingelt gerade durch Indien so auf einem Studientrip, beziehungsweise studiert dort, beziehungsweise macht so einen Selbsterfahrungstrip. Und sie ist dann zu Hause rausgeflogen, weil sie die Miete nicht mehr zahlen kann oder was, oder das Haus verkauft werden muss und lebte nun bei ihrer besten Freundin Maggie, die mich so ein bisschen, und deswegen mag ich sie wahrscheinlich auch so, an Karen Walker aus Will & Grace erinnert. Also sie ist so ein bisschen tough, ein bisschen forward, sie ist einfach eine Künstlerin, die nicht auf den Mund gefallen ist und so entwickeln sich ganz, ganz viele Charaktere, denn unsere Hauptdarstellerin kriegt ja noch so ein Love Interest, also die findet noch jemanden, der sie toll findet, wobei man am Anfang gar nicht so richtig weiß, ob er das Spiel durchschaut, weil er steht auf so ganz alten Kram, er hat so Vintage-Möbel, er steht auf Platten und sowas und hat da eine ganze Menge so altes Zeug und er findet das halt toll und findet auch sie dann toll und dann denkt so, ach, er hat das sicherlich irgendwie mitbekommen, aber anscheinend ist es nicht so und sie versuchen dann in der Serie auch so ganz verschiedene Gemeinsamkeiten zu finden, unter anderem so ein ganz komisches Sport-Dingsbums, ich weiß gar nicht, was das war, so ein Cross-Training, so ausgefallenes Ding, wo sie dann am nächsten Tag einfach nur mit Muskelkater an den Job antritt und wie Alex schon gesagt hat, es ist ganz oft so dieses, ich sage jetzt mal, fortgeschrittener, etwas älterer Mensch, also der einfach nicht so mit diesem modernen, hippen Zeug da zurechtkommt, muss plötzlich eben diese Sachen leiten und einen Twitter-Account von Jane Austen leiten und dies und das und irgendwelche Promo-Aktionen und sie schafft das auch immer ganz gut und was mir dann so mit der, weiß ich nicht, dritten, vierten Folge eigentlich wirklich für mich so hängen geblieben ist, ist neben der Serie, dass es wirklich interessante Schauspieler sind, lustig ist, Spaß macht, eigentlich so diese Message verborgen ist. Wir sind ja immer die auch vielleicht mal gucken, was will uns die Serie eigentlich sagen, dass ältere, mit 40 ist man ja nicht wirklich alt, aber ältere Menschen halt auch überhaupt kein Problem haben, den Job einer Jüngeren zu tun. Dass es vielmehr so diese Vorurteile sind. Man sieht halt diese, bei diesem Vorstellungsgespräch, ne, sitzen gegenüber ihr so 20 Jahre Alte, die sich dann einfach Banalitäten ergießen und sinnlos rumbashen und man so diese Wertigkeit von Twitter, Facebook, Instagram und weiß der Teufel was und Snap, Dingsbums da hochjubelt und es dann einfach an Klicks und Likes irgendwie misst und dass man einfach dieser wirkliche Substanz eigentlich gar nicht mehr eingeht. Und für mich ist so diese Message dieser Serie am Ende, dass eben das eigentlich keine Rolle spielt, dass jeder jeden Job machen kann. Und hier ist wirklich eine Vielzahl von Charakteren, die sehr sympathisch sind, wobei ich immer noch nicht genau weiß, in welche Richtung das nachher gehen wird. Ich hoffe, dass es über diese 12 Episoden, die in Staffel 1 erstmal geben wird, vielleicht noch ein bisschen mehr geben wird, außer es flacht dann nach hinten ungemein ab. Mitspielt auch, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, woher ich die eigentlich kenne, diese Hilary Duff. Woher kennt man die, Anne-Marie? Als Schauspieler ja, einfach nur oder irgendwie?
Sängerin.
Also nur Sängerin, okay. Ich kann sie jetzt vom Aussehen her, aber ich habe das gar nicht weiter zugeguckt.
Ja, ich glaube, bei Gossip Girl hatte sie mitgespielt.
Hast du eigentlich jetzt Younger komplett einmal durchgeguckt schon, die erste Staffel, oder bist du auch noch dabei? Ja. Und gibt es dann irgendeinen Cliffhanger am Ende, wo man sagt, oh ja, möchten wir unbedingt weitergucken, oder flacht es dann doch?
Ja, ich würde das mal ganz gern allgemein sagen.
Ja, dann mach doch.
Ja, genau, weil ihr habt jetzt ein bisschen was unterschlagen. Also ihr Mann hat sie jahrelang betrogen und hat Schulden gemacht und Glücksspiel, glaube ich. Und dann hat sie sich halt getrennt und deswegen, weil er ihr ganzes Vermögen verzockt hat, haben sie keine Kohle mehr und deshalb muss sie ihr Haus verkaufen. Und zieht halt zu ihrer besten Freundin und braucht jetzt eben diesen Job. Und ja, also ich habe mir auch von der Serie überhaupt nichts erhofft und habe dann aber gesehen, Sutton Foster, die mochte ich ja ganz gerne, eben wie von dir schon gesagt, bei Bunhead. Und dachte dann auch so, die Prämisse, hier, die soll eine 26-Jährige spielen. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie ist 41. Auf 41 würde ich sie nicht schätzen, aber wie ihr schon sagt, komm, Mitte 30, ja. Aber wenn ihr sagt, das fällt niemand auf, und das wird ja auch so schön in der Serie, ich glaube, von der besten Freundin gesagt, ihr müsst es nur den Leuten sagen und sie glauben es. Also wenn dir einmal vorgestellt wird, hi, ich bin 26 und sie hat dann noch diesen Ausweis und bla bla bla, dann ist das halt so. Also ich glaube, wenn du in der Situation bist, dann wird es auch nicht so hinterfragt. Und das ist ja irgendwie auch so diese Grundvoraussetzung der Serie, dass eben die Leute teilweise recht oberflächlich sind und dann vielleicht gar nicht so sehr drüber nachdenken. Von daher war das dann, muss man sich vielleicht drauf einlassen, wenn man das die ganze Zeit im Kopf hat und denkt, Mensch, seht ihr alle nicht, dass das eine ganz alte Frau ist? Dann klappt das nicht, aber ansonsten funktioniert das ganz gut. Und den Anstoß zu dieser Lüge hat ja eigentlich nämlich Josh gegeben, also so ein Typ, den sie in der Bar kennenlernt. Er geht selbst, also er ist 26 und sie so, was? Und er, was denn? Ist doch dein Alter, oder? Und dann kommt sie so ins Gespräch und später erzählt sie das eben ihrer Freundin und dann kommen sie eben darauf. Also das ist jetzt, geht auch gar nicht zunächst von ihr aus. Ja, aber erstmal das. Die Serie gefällt mir sehr, sehr gut. Also die ist schnell, die ist, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also vielleicht muss man dafür auch in dem Alter sein, weil das spricht mich halt voll an. Und ich finde es so schön und so erfrischend, dass in diesem Büro, wo sie dann anfängt, also natürlich ihre Chefin ist am Anfang so ein bisschen das alte Biest und so, weil sie eben natürlich auch damit Probleme hat, dass da in ihrem Laden, also sie ist von einer, ich glaube, von Marketing die Chefin, dass da überall nur Mitte-20-Jährige rumrennen, die in einem halben Jahr einen anderen Job haben und nur ihren Twitter-Account im Kopf und die ganze Nacht Party machen und sie sowas erstens nicht kann, sie sowas natürlich auch nicht mehr interessiert und sie dafür viel zu professionell ist. Und das stellt sich da eben heraus. Und dann gibt es ja aber noch die anderen eben da im Büro und normalerweise ist es bei solchen Serien immer so, die Neue kommt und wird erstmal schikaniert und wird schief angeguckt und alles ist blöd. Aber da ist es mal so überhaupt nicht so, wie Daniel hast ja gerade schon gesagt, Hilary Duff, das ist die Kelsey dann, die neue Kollegin. Und die ist halt super nett und halt wirklich so, wie ja Frauen untereinander auch sind und sein sollten. Und nicht halt dieses überspielte, Frauen kratzen sich gegenseitig die Augen aus, sondern halt wirklich, ihr gibt ja gleich am Anfang ein paar Tipps und die werden dann eben über die nächsten Folgen echt gute Freundinnen. Und das hat mich schon, also es hat mich sehr erfreut. Das hätte ich von der Serie nicht erwartet, dass es so läuft. Und also einfach diese Lockerheit, die da und immer diese kleinen amüsanten Geschichten sind ja immer nur 20 Minuten. Das hat mir echt gefallen und mich echt überrascht. Und dann eben diese beste Freundin da, die Mitbewohnerin, hat mich übrigens auch an Karen von Will & Grace erinnert. Fand ich spitze. Und und halt dieser Josh, dieser Love Interest da von Lisa, unserer Hauptdarstellerin. Das ist halt ein sehr attraktiver Mann. Das muss man ja noch mit dazu sehen. Also bei mir sind ganz, ganz viele kleine Punkte in der Serie, die mich echt zum Dranschalten, dranbleiben und immer wieder einschalten animiert haben. Und dann habe ich das halt mal, 12 Folgen sind es, glaube ich, zu Ende geguckt. Und das Ende ist, ist okay. Und ich freue mich, dass es eine zweite Staffel geben wird.
Also steht schon fest, dass es eine zweite geben wird?
Ja, okay. Genau. Und da hat sich jetzt schon was angedeutet, was ich schon viel eher in der Staffel erwartet hätte. Und da bin ich gespannt, was dann jetzt passiert. Also ist natürlich auch, sie trägt natürlich dieses Geheimnis, weil sie ja jetzt eben diese Freundschaft zu Kelsey und auch mit ihrer Chefin kommt sie ja immer besser klar und dann eben die Beziehung zu Josh. Das lastet natürlich schwer auf ihr, dass sie immer noch den Leuten sagt, sie ist 15 Jahre jünger, als sie eigentlich ist. Also das ist sowas, diese Kehrseite da wird dann auch wieder gespiegelt. Also es ist jetzt nicht einfach nur eine bunte Comedy, sondern geht auch ein bisschen tiefer.
Ja, deswegen sage ich ja, also war das Überraschende an dieser Serie, dass es eben nicht nur platt lustig ist oder so banal lustig ist irgendwie für mich, sondern dass da wirklich auch so ein bisschen, Message ist jetzt vielleicht zu viel, aber da ist immer so eine Kritik, so ein Anklang oder so ein Mahnen ist, dass es halt da doch ein bisschen Tiefgang ist, also mehr Drama fast ist. Und wie du schon sagtest, das guckt sich halt wirklich relativ schnell weg. Bei mir war es dann so, an manchen Tagen guckst du noch eine Folge einer weiteren Serie, die wir jetzt gleich besprechen werden, oder guckst du da nochmal zwei Folgen. Einfach, es ist einfach irgendwie leichter, zugänglicher. Und
ja, also es hat mich auch sehr schön beispielsweise an Gilmore Girls erinnert, vom Stil her, weil sie halt auch super schnell reden dann und dann ist irgendwann, gibt es so eine Folge oder so, kurz sagen sie irgendwie, sagt die Ende zu ihrem Freund, ach, geh doch nach Hause, du willst doch eh noch Gilmore Girls gucken. Und da musste ich sehr lachen. Und dann sagen sie, das ist deine Lieblingsserie. Und da musste ich sehr lachen. Vor allem, weil man mit dem Wissen, dass Sutton Foster ja bei Bunheads mitgespielt hat, wo ja die Amy Sherman Palladino, die ja die Gilmore Girls gemacht hat, Regie geführt hat. Das sind dann halt so. Wenn man sowas weiß, dann ist die Serie, glaube ich, sehr amüsant. Und wie gesagt, Sutton Foster ist für mich eine grandiose Schauspielerin und ich freue mich sehr, dass sie jetzt hier eine Serie hat, die, ich denke mal, auch bei TV Land, das ist ja, da lief ja vorher Hot in Cleveland. Und ich denke mal, das wird noch ein paar Staffeln hoffentlich andauern.
Ja, ein paar Staffeln sehe ich nicht, aber eine auf alle Fälle noch weiter. Ich weiß halt nicht, wie lange man sowas aufrechterhalten kann. Und wenn irgendwann die Katze aus dem Sack ist, dass man sagt, okay, sie ist halt älter, als sie sich da gibt, dann ist dann wahrscheinlich auch so diese Grundprämisse wieder raus aus dieser Serie. Aber wir werden es sehen. Erik, wie sieht's bei dir aus? Ist diese Art von Serie, ist das was für dich?
Nee. Ich habe mich da sehr geärgert, während ich das geschaut habe. Zum einen, ja, es ist ganz nett, die Schauspieler und so, ja, die kennen wir, die eine hat bei Entourage mitgespielt, da war sie cool und so, ja, die anderen Serien habe ich nicht geguckt, die ihr jetzt erwähnt habt. Die Leute sind eigentlich alle ganz cool, aber was mich hier so extrem gestört hat, war dieses Fremdschämen, ja, die tappt natürlich nun immer in Situationen rein und, oh, das war so unerträglich und ich fand es halt auch in keinem Moment irgendwie lustig. Ich habe auch nur den Piloten geschaut und ich weiß nicht, ob das vielleicht später noch gut wird oder so, also für mich war es unerträglich und dann auch, ich meine, die ist wie alt? 40, 41, keine Ahnung. Und hat wirklich keinen Plan von irgendwas. Und das kann ja wohl auch nicht sein. Also ich meine, das ist ja nun wirklich hier unser Alter oder mein Alter, besser gesagt. Ne? Also so doof, wie die da dargestellt wird, ja, was die sich alles da zusammensuchen muss, das ist einfach so nicht der Fall.
Ach, ja, aber gerade mit diesen technischen Sachen, das wird dann später, sie war halt, sie hat schön im Vorort gelebt. Wie gesagt, war halt, wird dann noch so ein bisschen, dass sie immer im Buchclub war und so, schon noch ein bisschen wie das kleine Hausmütterchen dargestellt. Aber ich glaube, im Pilot ist es ja schon so, dass sie da mit ihrer Tochter, ich glaube, skypt oder so, also so ganz hinterm Mond, wie es dann ja manchmal dargestellt wird, ist sie ja dann doch nicht. Und ja.
Ja, es war so unerträglich, auch dieses ganze Fremdschämen und sowas, ja, also Stichwort Intimfrisur und ach, was nicht alles. Also da waren so viele unerträgliche Szenen, wo einfach so Witze auch so irgendwie totgeritten wurden, ja. Es war irgendwie eine unangenehme Situation, die war schon Fremdschämen und dann wurde immer noch mal weiter drauf rumgeritten und ach nee, also der Pilot, das war nichts für mich. Also waren zwar alle ganz nett, die Schauspieler und so, aber nee, das hat mich echt nicht mitgenommen oder irgendwie dazu gebracht, mir da noch eine zweite Folge anzugucken.
Muss man ja auch nicht. Also, Alex und Erik, eher Daumen runter von Anne-Marie und mir Daumen rauf. Also es ist wirklich wahrscheinlich, weiß ich nicht, man muss da schon einen gewissen Zugang dazu haben, aber es ist dann am Ende zumindest aus meiner Sicht und der von Anne-Marie dann doch besser, als man vielleicht erwartet hätte. Und insofern einfach mal reinschauen und sich selbst ein Bild machen. Mit dem Fremdschämen kann ich immer nicht ganz nachvollziehen bei Erik. Weiß ich nicht, woher das kommt, aber lass mal einfach mal so stehen.
Ja, aber es ist halt genauso Special Interest dann wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Ballers. Also wie gesagt, was wir an Ballers nicht gemocht haben, mag er an der Serie
und umgedreht. Klar, also dass Frauen wie Annemarie und Daniel ich, das gefällt, ist mir klar.
Da stehe ich auch dazu. Meine weibliche Seite, die lasse ich da ganz offen und
die,
ganz
die taffen Männer,
raushängen.
Die mögen dann halt eher so die Football-Filme. Ne?
Naja, man könnte jetzt noch das ganze Spiel noch etwas weiter treiben. Also wenn ihr euch gerne diese muskelbepackten Männer anschaut, ist das euer Ding. Da gucke ich mir lieber ein paar Mädels an, aber müsst ihr wissen. Gut, nein, Quatsch. Zur Seite. Kommen wir zum Sonstigen. Also da habe ich nur eine Sache und da muss ich nochmal einhaken, weil wir auch in den Kommentaren nochmal drauf angesprochen worden sind, wobei die Kommentare oder der Kommentar eigentlich insofern ganz lustig ist, dass er so anfängt wie, ich mag das Setting nicht, ich finde es gerade nicht, ich mag das Setting nicht, ich finde die Story scheiße, ich finde irgendwie, mich interessiert das grundsätzlich nicht und trotzdem hat die Serie was und ich gucke es weiter. Die Rede ist von Mozart in the Jungle. Und das ist eine der wenigen Serien, die wir besprochen haben und die ich auch wirklich zu Ende geschaut habe. Also die habe ich einmal durchgeguckt, bis jetzt komplett. Und ich muss sagen, bis auf das Ende, ich weiß nicht, Anne-Marie, ob du mit mir einhergehst, was ein bisschen zu schwülstig war, ein bisschen zu, wie soll man sagen, also so ein bisschen zu...
Was am Ende passiert.
Ja, das hätten sie rauslassen sollen, aber da wird es ja auch eine zweite Staffel geben, da wird ja auch weitergehen. Aber eine tolle Serie, von der ich es nicht erwartet habe, die ich nochmal wärmstens ans Herz legen soll, wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, soll sich einfach nochmal den letzten Podcast, also Ausgabe 19 anhören und dann nochmal bei Mozart in die Jungle reinschauen. Wirklich wärmstens empfohlen. Ausweislich des ein Kommentar zur Serie dann auch von Interesse für Leute, die es eben auch nicht erwartet hätten. Anne-Marie, wie war es bei dir? Auch zufrieden mit der Serie am Ende? Oder auch so, sagst du am Ende, das hätten sich die letzte Folge vielleicht auch ein bisschen sparen können oder abändern können?
Hatte ich die nicht schon zu Ende geguckt, als wir sie besprochen hatten?
Ja, aber wir haben es, glaube ich, nicht angekündigt oder nicht gesagt, aber du darfst es gerne mal wiederholen.
Ach so, ja, ich weiß es schon gar nicht mehr.
Und dann lassen wir es einfach mal so stehen.
Serieninput nachgeholt. Nein, ich mochte es, glaube ich. Warte mal, was war denn? War dann das Abschlusskonzert? War das
ja,
das
ja.
Ende? So, ja, ja, das war halt ein bisschen viel, aber musste ja, also so, um die Staffel abzuschließen, war das ja die logische Konsequenz und war schon okay. Bin aber auch froh, dass der zweite, also das jetzt als Serienende hätte ich nicht gut gefunden, aber es geht ja weiter. Und dann.
Du hast auch noch was anderes zu Ende gesehen, was ich leider noch nicht zu Ende gesehen habe. Deswegen ich wollte es noch ein bisschen dir vorher noch sagen, aber bist du zufrieden? Würdest du dich, oder es kommt, glaube ich, eine zweite Staffel, oder?
Ja, unsere neue Lieblingsserie iZombie ist ja auf CW zu Ende gegangen. Das war ja diese überraschend charmante Crime-Drama.
Vampir-Serie,
genau, von Rob Thomas, der ja auch Veronica Mars gemacht hatte.
Zombie.
Und ja, toll, also das Finale. Also ich glaube 13 Folgen gab es oder so, und ich mochte alles. Ab und zu, ja, war es jetzt nicht übermäßig spannend, aber ich war immer mit Begeisterung dran und habe mich jede Woche wirklich auf die Folgen gefreut. Aber das Finale gerade so, na, das erste Drittel war noch relativ ruhig, war eine ganz normale Folge, aber dann, oh, alter Falter, dann ging es ab. Also sowas hat vor allem bei CW, also bei einer Network-Serie, habe ich ewig nicht gesehen. Daniel, ihr müsst gucken, es war so gut.
Mir fehlen noch zwei Folgen.
Ich will es auch nachholen.
Nein, das würde ich ja nie machen, aber wirklich. Nee. Bam! Und danach werdet ihr einen Mörder-Ohrwurm haben und werdet euch... Vor allem, das war auch echt toll. Es gibt ja so viele Handlungsstränge da, wo war mir vorher gar nicht bewusst, wer da alles noch mit drin hängt, an Figuren und an Beziehungen. Und die schaffen es wirklich bis in die letzte Sekunde immer noch mal eins draufzusetzen, wo du schon denkst, what? Was passiert jetzt? Zweite Staffel, bitte komm. Und dann passiert noch mal was und noch mal was. Also eins der besten Finals, was ich dieses Jahr gesehen habe, wirklich. Hätte ich nicht gedacht.
Apropos Finale, habt ihr schon das Game of Thrones Finale gesehen?
Nein, liegt aber daran, dass ich
gucke, natürlich, Erik. Gucken ja die beiden Pappnasen nicht, Erik.
Doch, ich gucke immer so halb mit. Also
hast du es gesehen, Alex?
Ich habe schon gesehen, ja.
Also okay. Wer jetzt das noch nicht gesehen hat, der muss jetzt mal 20 Sekunden weghören. Ich habe ja getwittert gehabt, nachdem ich das gesehen habe. Hey, da hat ja der Böhmermann doch recht gehabt mit dem Hashtag. In dem Moment ist mir eingefallen, scheiße, vielleicht haben die anderen das noch nicht gesehen. Habe schnell den Tweet wieder gelöscht. Genau. Das war echt cool. Der Böhmermann, der da irgendwann, war das vor ein paar Wochen, war das ja schon, ne?
Ach, der hat das in der
Fernsehsendung.
Ja, in der Sendung, als dann die ersten vier geleakten Folgen.
Genau.
Da hat er das, glaube ich.
Genau.
Also als die Game of Thrones Staffel startete, genau. Und
können aber gerne wetten, Erik, und zum Beispiel wird nicht tot sein.
Ja, glaube ich auch nicht, genau. Ich glaube, den sehen wir nochmal wieder.
Wir werden es sehen in einem Jahr. Gut.
Aber dafür sind viele andere weg.
Ja, wie immer, ja.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Serie, und das ist wieder mal eine,
die... Ihr habt doch noch euer Gewinnspiel, oder?
Ach so, wie viel haben wir? Wie viel richtige? Moment. Wie hieß die Seite nochmal, wo wir hier sind? Nee, also es gab ja ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gab es die erste Staffel von der englischen Serie Broadchurch, die ja bei uns, ja, manche fanden es sehr gut, manche eher nicht so. Ihr könnt euch da eure eigene Meinung bilden. Und da gab es in der letzten Folge, jetzt muss ich mal gucken, wer da alles mitgemacht hatte. Die Steff hatte mitgemacht, also Nummer 1, Matthias Nummer 2. Hat irgendjemand von euch was zu schreiben?
Ja.
Ja, schreibe einfach mal die Namen auf. Also Steff, Matthias, Sabine.
Hochrichterliche Auslosung hier.
Hab einiges von Voucher, da möchte ich mein Glück. Und anonym. Hm. Also, und du schreibst jetzt einfach mal Zahlen davor, ja, vor diese Namen.
Ja.
Aber nicht 1, 2, 3, 4, sondern irgendwie eine andere Reihenfolge, ja. Und ich habe hier so einen Würfel. Ich werde jetzt einfach mal mit dem Würfel würfeln. Also, das war ein 6er Würfel. Wenn du sagst, die Zahl ist nicht dabei bei deinen Zahlen, also eine Zahl zwischen 1 und 6, ne? Wenn du sagst, die Zahl ist nicht dabei, dann würfel ich halt nochmal.
Na, dann mach, lös.
So, ich würfel jetzt los. Ich habe eine 1.
Anonym hat gewonnen.
Ah, okay. Also anonym. Jetzt musst du mal sehen, ob die überhaupt, es scheint zum ersten Mal kommentiert zu haben. Muss mal schauen, ob die da überhaupt eine E-Mail-Adresse hinterlegt hat.
Ihr seht, das wird alles sehr hochprofessionell hier gemacht. Wir haben im Vorfeld wochenlang ausgeknobelt, wie dieses Verfahren ablaufen soll. Herzlichen Glückwunsch.
Genau, du teilst mir dann einfach mit oder du schreibst mir ihre E-Mail, dann schreibe ich die an. Und dann gewinnst du die erste Staffel von Broadchurch hier in der Rezensions-DVD, und wir würden uns natürlich dann freuen, wenn du die geguckt hast und uns dann mal sagst, wie es dir gefallen hat. Ja, herzlichen Glückwunsch für deinen Gewinn. Yay. Bleib uns gewogen. Jetzt, wo du gesehen hast, hier kann man was gewinnen, auch mit einem Kommentar. Freuen wir uns auf deine weiteren Kommentare.
So, jetzt kommen wir zur nächsten Serie und ich hatte es ja schon versucht anzufangen, bevor mich Ann-Marie Rüde unterbrochen hat und auf das Gewinnspiel hingewiesen hat, was ja vollkommen...
Wir wollten die doch eigentlich behalten, die Serie.
Wir haben wieder mal eine Serie im Programm, die bei Netflix angelaufen ist. Wir hatten ja uns letztens schon mal lustig darüber gemacht, dass irgendwie gefühlt jede Woche irgendwas Neues anläuft und auch diese. Aber über diese Serie sind wir schon von einigen Hörern angesprochen worden, ob wir sie schon gesehen haben und wie wir sie finden und dass wir da mindestens, keine Ahnung, 3-4 Folgen dranbleiben müssen, da, weil die sich so langsam entwickelt, beziehungsweise erst besser wird. Die Rede ist von Sense8, also wo Sense und 8, dieses seltsame Wortspiel. Ja, und Ann-Marie wird uns erstmal kurz, also versuchen ansatzweise. Ich glaube, der Pilot geht eine Stunde plus oder geht ungefähr eine Stunde. Es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, das wirklich zusammenzufassen, weil ich muss sagen, selbst
aber so genau wollen wir es ja auch nicht zusammenfassen.
Nee, ist auch gar nicht so sinnvoll.
Soll sich ja jeder so ein bisschen selbst reinwerfen. Genau, die neue Netflix-Serie ist ein Sci-Fi-Drama, also hat Science-Fiction-Elemente, aber eigentlich ist es nur ein Drama. Ist von den Wachowski-Geschwistern, die, ich denke, das bekannteste von denen war Matrix und jetzt das letzte, neueste Cloud Atlas. Ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber jetzt, wenn ich die Serie kenne, kann man da auf jeden Fall große Parallelen erkennen. Ja, und die Serie folgt 8 Menschen, die in verschiedenen Ländern leben, die sich auch nicht kennen, die aber ja ihre Gedanken teilen. Ich denke mal, das kann man so allgemein sagen. Darum geht es. Und der Pilot stellt uns erstmal unsere 8 Menschen vor. Und der Pilot ist sehr lang und ist sehr langsam.
Und ziemlich wirr.
Für mich war für mich auch sehr anstrengend zu schauen und ich war sehr müde danach. Es war sehr, sehr viel Input, weil ja klar, 8 Leute in ein bisschen, ich glaube eine Stunde 10 oder so geht's. Und dann gibt's ja noch, also der Hauptaufhänger ist dann eben am Anfang, sehen wir eine Frau, die ja Selbstmord begeht. Und ihr wird dann aber noch von 2 Männern zugesprochen, was auch sehr verwirrend ist. Und dann erscheint sie plötzlich unseren 8 Menschen individuell und unsere Menschen, die beginnen eben Dinge zu hören und auch die Gefühle eben der anderen zu leben. Und für die ist das genauso neu wie für uns. Also wir sind da, der Zuschauer ist auf dem gleichen Level wie unsere Sense8s. Und ja, das ist eigentlich der Pilot. Wir bekommen jede einzelne Story, von jeder Story 10, 15 Minuten. Und wir so, okay, das ist der, ich versuche mir ihn zu merken. Oh, das ist sie, ich versuche mir den Namen zu merken. Also nach dem Piloten war ich erstmal, what? Also wäre das, ich glaube, wäre es eine ganz normale Serie gewesen und ich hätte noch nichts von gehört. Und also für mich entstand oder gab es für Sense8 schon einen sehr großen Hype und schon allein deshalb wollte ich da natürlich reinschauen und im Zweifel auch dranbleiben. Aber nach dem Piloten war ich erstmal total, uff. Ja, okay, das war halt ein bisschen viel Input. Nee, lass mal.
Aber das ist schon erstaunlich, das ging mir nämlich ähnlich. Hätte niemand vorher gesagt, ja, man muss da vielleicht 1-2 Folgen drüber schauen und schaut man sich, glaube ich, die IMDb-Bewertung an, die wird auch mit jeder Folge immer besser dann, also was die Quoten angeht oder die Bewertung angeht. Ich hätte, glaube ich, auch nach der ersten Folge aufgehört. Also wenn ich es nur mal so reingucke und sage, ach ja, gucke ich mal, ich glaube, mich hätte es nicht unbedingt angesprochen.
Also ich glaube, ich hatte die Serie letzten Sonntag irgendwie abends geguckt, die erste Folge. Und ja, war dann auch relativ geschafft davon. Also es hat wirklich irgendwie an meinen Ressourcen gezerrt, keine Ahnung. Und habe dann eine Woche später mit der zweiten Folge weitergemacht. Und da habe ich schon gemerkt, wow, also ich hatte die Hälfte schon vergessen. Ich brauchte erst nochmal, musste nochmal eine Zusammenfassung.
Den Piloten nochmal schauen.
Inhaltsangabe habe ich dann nochmal gelesen, war echt so eine Woche. Und ich habe mir dann nochmal in der IMDb die Bilder angeguckt und nochmal die Namen zugeordnet. Weil also nach einer Woche war bei mir schon fast alles weg. Und dann bin ich aber dran geblieben. Ich habe dann die zweite Folge geguckt, die ähnlich verläuft. Also ich denke mal, zur Handlung würde ich jetzt mal nicht so viel sagen, weil es jetzt eh viel zu verwirrend ist, wenn wir das jetzt alles aufdröseln. Und ab der dritten Folge fängt es dann an, dass die Figuren mehr miteinander interagieren, dass sie eben langsam verstehen oder realisieren, was da mit ihnen passiert. Und ab der vierten Folge wird es dann, oder ab der dritten schon, teilweise für einige Handlungen sehr, sehr spannend schon. Und ja, das steigert sich immer weiter. Und spätestens in der vierten Folge hatte mich diese, also ich habe dann auch am Stück geguckt, weil wie gesagt, das ist keine Serie für mich, wo man sagen könnte, okay, die gucke ich einmal die Woche eine Folge, sondern da gerne 3-4 Folgen am Stück. Und spätestens in der vierten Folge am Ende singen dann alle Personen, alle unsere 8 Senseis, unabhängig voneinander eben diesen Song von dieses Four Non Blondes, What's Going Up. On.
Das war so geil. Und, ich bin ja auch kein Musiktyp,
also
aber
ja, da super. Hat es mich echt gehabt und spätestens an dem Moment, also wer das sieht und dann immer noch nicht von der Serie angetan ist, also so überhaupt keinen Zugang hat, dann muss er auch nicht weitergucken. Und ja, ich würde die Serie beschreiben als eine Mischung zwischen Heroes, Lost und Leftovers so ein bisschen. Also ganz im Vordergrund stehen natürlich unsere 8 Personen und die Beziehung zueinander. Aber es hat auch sowas Mysteriöses wie bei Leftovers. Also es gibt irgendeinen Vorfall, irgendwas passiert und niemand kann es wirklich nicht greifen. Und ja, einfach die Gruppendynamik auch so ein bisschen von Heroes. Das wären so meine Querverweise dazu. Und ja, dadurch, dass die ersten 2 Folgen eben so langsam und so intensiv waren, ist es mir dann in den folgenden Folgen relativ einfach gefallen, dann die Handlungen unserer Personen nachzuvollziehen. Also man konnte sie dann relativ gut schon einschätzen. Und das habe ich selten bei einer Serie gesehen. Dann ging es wirklich davon aus, dass darum, was sie machen und daraus, weil ich habe einen Trailer dafür gesehen und der sah halt mal voll nach Action aus und habe dann die ersten paar Folgen halt die Action total vermisst und habe dann erst mit dem Schauen realisiert, dass es da nicht vordergründig einfach nur um Action geht, sondern um diese Action, die aus den Handlungen resultieren. Und das fand ich bei der Serie echt gut gemacht und gut nachgedacht von den Machern. Also fand ich sehr schlau geschrieben. Und ja, das ist so
die Prämisse darum deiner. Geht's. Ja, es ist also wirklich Prämisse, echt kompliziert.
Ja.
Und
ja, es ist schwer und ich glaube, es ist jetzt ein bisschen, also es wird dann auch aufgegriffen. Also, aber ich weiß jetzt nicht, was man jetzt sagen kann, weil ich will jetzt auch nichts spoilern, denn das ist ja auch so dieser Zauber, der über der Serie liegt, was passiert da eigentlich? Und wenn ich da jetzt was zu den Clustern sage oder eben wie sie geboren wurden und das alles, ich glaube, das wäre jetzt schon zu viel Spoiler-Talk und das würde ich ungern machen. Also wir können einfach sagen, die teilen ihre Gedanken und ihre Gefühle und für uns Zuschauer, um das für uns zu versinnbildlichen, ist es dann eben so, dass wir haben zum Beispiel Riley, die lebt in London und sitzt dann irgendwann am Wasser und hängt in ihren Gedanken dann aber bei dem aus Chicago und dann ist es für uns bildlich, sehen wir eben, wie er neben ihr sitzt. Aber er teleportiert sich nicht dorthin, aber weil sie eben das gleiche riechen, das gleiche sehen, das gleiche fühlen, ist es für sie so, als wären sie dort. Dann haben wir, ich glaube, unser Freund in Namibia zum Beispiel, der gerät in eine Schlägerei und weil er so auf Van Damme steht. Und wir haben eine andere, der Sense8 stammt aus Korea und sie ist eben totale Kämpferin, also die kann jeden Kickboxer in die Knie zwingen und er gerät dann eben in Gefahr und dadurch ist ihre Fähigkeiten sind dann quasi in ihrem Körper, in seinem Körper. Also sie geht in seinen Körper und kämpft dann für ihn. Solche Sachen. Und das ist halt super gut dargestellt. Und es ist am Anfang ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ist sie jetzt dort und ist er jetzt bei ihr? Und ach, wie funktioniert das jetzt? Aber umso weiter man schaut, also spätestens ab der 6. Folge ist dann, schätze ich jedem klar, wie es funktioniert. Und auch sehr schlau gemacht. Und je weiter die Folgen gehen, umso besser funktioniert das zwischen unseren Sense8. Also es ist dann immer ein fließender Übergang. Also die schönste Szene ist irgendwann alles schon relativ in den letzten Folgen dann, wo dann ich weiß jetzt gar nicht, wer dann die eigentliche Person ist. Also muss irgendwo wegrennen und dann muss sie kämpfen dann kommt erst unsere Koreanerin und dann rennt sie zum Auto und dann, das ist aber, gibt's keinen Schlüssel und dann sagt er, oh, verdammt, wie kriege ich das Auto jetzt gestartet? Und dann kommt er aus Namibia, ist dann plötzlich im Körper und sagt, ja, ich weiß, wie man es kurz schließt. Und dann irgendjemand, ah, ich weiß nicht, wie ich Auto fahre. Ja, und dann aber ich. Und dann ist er so wirklich fließend und alles schön und niemand ist mehr überrascht, dass das plötzlich jetzt der andere übernimmt und wow, das ist echt was ganz Tolles. Ja.
Hast du komplett hast du es komplett durchgeschaut schon?
Ja, genau. Ich habe dann komplett, also ich war glaube ich bei der, es gibt 12 Folgen und ich war bei der 10. und wollte eigentlich schlafen. Und die 10. hatte aber so einen gemeinen Cliffhanger, dass ich gesagt habe, oh nein, verdammt, du musst jetzt noch die 11. gucken. Ja, und dann war es die 11. und dann wusste ich, verdammt, es ist jetzt nur noch eine, dann ist es zu Ende. Und dann, ja, habe ich es auch noch zu Ende geguckt.
Weil die gehen ja auch relativ lang, also die sind ja fast eine Stunde immer pro Episode.
Ja, also eine ging dann mal, ich glaube, die kürzeste war 45 und eine das andere dann immer bis zu einer Stunde. Aber das ist halt dadurch, dass wir die vielen Figuren haben, in Piloten ist es ja noch so, dass wir wirklich alle kennenlernen. Später verteilt sich das dann immer auf die Folgen. Also wir haben dann maximal, ich glaube, 3 oder 4 Senseis, als die dann gerade mit ihrem Handlungsstrang dran sind in einer Folge. Ist dann nicht so voll. Also du kommst dann gut mit zurecht und es gibt halt manche Handlungsstränge, zum Beispiel der in Mexiko von unserem Schauspieler da, von Lito, der ist natürlich eher als bisschen Erheiterung. Also da, es gibt da noch Sachen, die jetzt gar nicht so schwer Erheiterung oder so.
Ist Drama.
Ja, das wird erst später zum Drama. Also das sind schon sehr viel witzige Momente mit ihm dabei. Findest du nicht?
Ja, gut, ich kann mich schon kaum noch an die witzigen Sachen erinnern, weil das Drama hat es dann doch alles etwas überschattet. Dann.
Ja, das stimmt schon, aber am Anfang ist es ja schon noch das oder ich fand auch am Anfang die Sachen, die mit Max Riemelt, ist als deutscher Schauspieler dabei, das war für mich dann auch noch so, wo soll das jetzt hinführen, das ist jetzt aber auch jetzt noch nicht so spannend oder interessant, das entwickelt sich ja auch erst noch. Ja, man sollte vielleicht noch dazu sagen, eigentlich sind das alles Darsteller, die, also zum Beispiel, wir haben die Carla, die in Indien ist, oder Max Riemelt eben in Berlin. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, weil das eben 8 verschiedene Länder sind, wird ja auch von verschiedenen Regisseuren dann immer gemacht, dass das jeweils in der Originalsprache ist und dann halt einfach mit Untertiteln, aber um eben unsere Sense8, um zu zeigen, dass die ja alle trotz der verschiedenen Herkunft, trotz der verschiedenen Religion, was natürlich dann auch zu Reibungspunkten führt, sich verstehen und ja, sich verstehen bedeutet eben bei Netflix, dass alle Englisch sprechen, zumindest für uns als Zuschauer, ist das komplett alles in Englisch und das fand ich erst ein bisschen komisch, weil ich dann dachte, ich hätte es jetzt eigentlich lieber in der Originalsprache, aber ja, macht schon Sinn dann, ergibt dann schon Sinn, dass es dann so ist, ist wahrscheinlich auch besser so, aber habe ich erst so ein bisschen, war schon ein bisschen nicht so. Aber,
na, die deutschen Schauspieler sprechen ja zumindest sich selbst.
Ja, aber das ist zum Beispiel also ein Kritikpunkt. Also ich will jetzt nichts an den Schauspielerqualitäten. Also sag mal, es variiert sehr stark. Also es gibt manche, die spielen wirklich gut. Den nehme ich das voll ab. Ich mag die Serie trotzdem so und so. Aber zum Beispiel gerade so dieses deutsche Team, da ist Max Riemelt noch der Beste. Alle anderen, die so auftauchen, haben immer so ein leicht hölzernes eine leicht hölzerne Art, liegt aber wahrscheinlich daran, dass sie eben ihr Englisch selber sprechen und dementsprechend klingt das manchmal auch so ein bisschen steif, ein bisschen hölzern. Wie gesagt, Max Riemelt ist dann noch die löbliche Ausnahme. Was ich vielleicht als kleiner Kritikpunkt da noch irgendwie an den Tag bringen müsste, was ihr nicht erwähnt habt, ist, dass neben den Warowski-Brüdern J. Michael Straczynski noch am Werk war mit und dieses Ding kreiert hat. Das ist so eine Co-Produktion, der ja auch Babylon 5 gemacht hat, der grundsätzlich so Sci-Fi hat, der Comic-Autor ist.
Twilight Zone, auch nicht zu vergessen. Ja.
Und vor allen Dingen ein Buch, was ich damals schon bei Heroes als Vorlage für Heroes gesehen habe, dieses Rising Stars, und das greift dieses Thema auch wieder auf, so diese, ja, man könnte sagen, Kräfte, unterschiedlichen Figuren, die miteinander agieren in irgendeiner Form. Ich muss sagen, nachdem man sich so ein bisschen durchgekämpft hat und nachdem man merkt plötzlich, dass dieses verstreute Team miteinander agiert, wird diese Serie auch immer besser und sehr emotional. Auch wenn man hier und da wirklich dann so diese klassischen Stereotypen Strickmuster sieht. Du hast halt aus allen Religionen irgendwie eine Person, von allen Hautfarben eine Person. Du hast zwei, ich sag jetzt mal, Lesben ganz, ich hoffe, das ist wieder nicht, fühlt sich keiner angegriffen. Du hast den Homosexuellen, also diesen Schauspieler, du hast diesen so einen Safe-Knacker, du hast den Cop, also dann hast du die eine, die ich persönlich wieder sehr attraktiv finde. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie Juliette so ein bisschen ähnlich sieht, also diese Naomi Marks, die diese OP da haben soll, die eigentlich Naomi. die eigentlich mal ein Mann war und so eine also umgemodelt worden ist zur Frau oder sich da quasi geoutet hat.
Transgender.
Also das sind viele Punkte, wo man sagt, da versucht man wirklich an allen Fronten irgendwie die Zielgruppen abzuholen, was manchmal...
Nee, das ist eigentlich nur zur Repräsentation da.
Ja, aber naja, mich stört das so. Also ich empfinde das so, dass man da versucht, an allen Zielgruppen irgendwas abzuholen, aber am Ende der Serie oder am Ende des Tages ist es trotzdem halt gelungen und es gefällt mir und man muss halt länger dranbleiben.
Ja, was du jetzt auch sagst am Ende des Tages und wie du jetzt auch aufgezählt hast, die verschiedenen Personen, also das ist dann irgendwie auch für mich dann mehr der Inhalt. Also klar, die Sensate mit ihrer Verbundenheit und mit dieser Kraft, was sie jetzt haben, ist natürlich so dieses Hauptmerkmal der Hauptinhalt der Serie, aber eigentlich für mich geht es dann auch mehr darum, um diese Identität, die die Personen auch untereinander dann entdecken. Es geht also sehr viel darum, was bedeutet Freiheit, Familie, Zugehörigkeit, Beziehung, sowas alles, dann die verschiedenen Kulturen, wo sie herkommen. Große Rolle dort spielt auch Sex. Ich habe dort wirklich, habe ich glaube ich auch getwittert, die beste Sexszene in einer Serie oder in einer Produktion gesehen, die ich bisher je irgendwo entdeckt habe. In Folge 6 war das, glaube ich, da gibt es so eine Gruppensex-Szene mit fast allen Sensates mit drin und das ist so gut gemacht und mit so guter Musik. Also Musik ist da wirklich super eingesetzt. Man merkt dann richtig, wenn es darum geht, wenn irgendjemand in Schwierigkeiten ist oder irgendwie kurz davor ist, dass jemand anders eben den Körper ergreift, dann wandelt sich die Musik auch so ein bisschen. Also das ist alles auch sehr künstlerisch wertvoll, würde ich fast sagen. Auch vom Bild her immer alles super gedreht, ganz toll. Mein Kritikpunkt wäre halt auch so ein bisschen, dass diese, erstmal auf den ersten Blick wirkt es halt dann manches dann doch ein bisschen hölzern, auch die Dialoge. Also gerade wenn sie eben darüber reden, ich glaube, wenn Nomi und ihre Freundin bei deren Mutter sind und dann darüber reden, warum sie denn diese Stimmen hört und das alles, da beginnen sie so ein bisschen psychologisch das zu analysieren und alles, dass ja vielleicht evolutionsmäßig das eine Weiterentwicklung ist und dann fällt das wieder ganz flach ab. Also da finde ich bei den Dialogen, da hätte man ein bisschen ausgefeilter sein können, aber das macht für mich, der Rest macht es dann wieder wett. Das ist dann okay, da kann ich drüber hinwegsehen. Aber das wird dann, also dieses Thema eben, was sie da haben, warum sie das haben. Es gibt natürlich dann auch einen Bösewicht, das darf man nicht vergessen, das ist gerade schon gesagt, Nomi, bei ihr wird dann, sie hat einen Unfall und kommt ins Krankenhaus und da wird eben ein Arzt auf ihr MRT aufmerksam, Dr. Metzger.
Das klingt schon fies, ja.
Und der will dann irgendeine böse Operation bei ihr machen und später tritt dann eben der ultimative Böse, zumindest für die erste Staffel, Mr. Whispers auf, also mit den Namen, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also steckt da natürlich auch so ein bisschen eine böse Organisation dahinter, aber irgendwie, zumindest für mich, kam dann so raus, dass sie jetzt gar nicht so von Grund auf böse sind, sondern einfach nur so ein bisschen, naja, dieses, oh, da sind Menschen anders, das kann ja gar nicht sein, die müssen wir jetzt mal einfangen und das Ganze untersuchen und das einbinden. Also das kommt eher so rüber und ja, also gibt es natürlich auch den klassischen Bösen, denn es kann ja nicht sein für so eine Serie, dass sich einfach diese Sense8s mit ihrer Fähigkeit entwickeln und das war's. Also muss ja immer noch dieser Gegenpol sein.
Hören wir vielleicht mal ganz kurz Alex, weil der ist mit der Serie nicht ganz so klar gekommen, also dem hat es nicht so gut gefallen. Warum? Was ist dein Kritikpunkt? Dein
ja, das, was ihr halt auch schon gesagt habt, dass die erste Folge doch eher langatmig ist, noch nicht so wirklich zeigt, wo es hingeht und deswegen, das hat mich halt dann schon ein bisschen abgeschreckt und wahrscheinlich bin ich dann da schon, habe ich nicht dieses Durchhaltevermögen, weil ich auch diesen Hype gar nicht mitbekommen habe vorab. Deswegen das ist mir irgendwie an mir vorbeigehuscht. Deswegen bin ich da jetzt nicht dran geblieben. Aber wenn ihr jetzt sagt, das entwickelt sich noch in irgendeiner Art und Weise, ich bin immer noch auf Eric gespannt, der hat ja dann vielleicht eine andere Denke. Aber also die erste Folge hat mich jetzt überhaupt nicht mit abgeholt. Also die war ja nicht irgendwie spannend oder mysteriös oder wie auch immer. Da haben wir jetzt viel gesehen und alles durcheinander und kein roter Faden so richtig. Und also richtig mitgenommen hat es mich irgendwie nicht. Ich höre jetzt so raus, dass sich das noch ein bisschen alles entwickelt und entspannt. Und vielleicht gebe ich es mir nochmal, weil es ist ja relativ entspannt. Auf Netflix kann man das ja gut sich angucken. Aber jetzt rein von der ersten Folge her habe ich doch da eher eine schlechte Wertung abgegeben. Und weil es einfach viel zu viel und too much Information war und nichts Spannendes dabei war. Wo ich jetzt am Ende der ersten Folge gesagt habe, oh, jetzt ist hier ein super geiler Story aufgebaut, ein super geiler Cliffhanger. Das war es einfach nicht. Das habt ihr ja auch gesagt. Und deswegen habe ich einfach die Lust dran verloren. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt mal gespannt, was der Erik noch sagt. Und dann entscheide ich mich, ob ich da nochmal dranbleibe oder weiter gucke oder es einfach sein lasse.
Ja, die erste Folge, die macht es den Zuschauern schon nicht einfach. Also das hatte ich auch im Bekanntenkreis und Jeff auch in der Diskussion, ne? Weil der hat auch gesagt, er hat irgendwie 20 Minuten geguckt und hat es dann ausgemacht, weil er hat gesagt, riesengroßer Käse. Ich habe gesagt, du musst wirklich mal dranbleiben. Die Serie macht es den neuen Zuschauern nicht einfach. Also man muss da wirklich sehr viel guten Willen mitbringen, um sich da durchzufinden und wirklich diese schwere Anfangsphase zu ertragen, die wirklich sehr verwirrend ist und schlecht geschrieben ist und völlig uninteressant und total verwirrend und man weiß halt nicht, was geht nun überhaupt ab. Es ist jetzt nicht irgendwie interessant, es geht irgendwie alles, läuft wie ein total verworrener Film vor einem ab und man weiß gar nicht, was ist da nun los. Und es interessiert einen in dem Moment auch noch nicht, weil man die Leute ja noch nicht kennt so richtig. Und wenn man das einmal überstanden hat, dann wird es eigentlich relativ genial, also relativ dann schon so die ersten paar Folgen. Und zumal man erkennt dann auch Said, den wir aus Lost kennen. Deswegen habe ich gedacht, okay, muss man das auch mal sowieso mal mit näher im Auge behalten, die Serie. Und ich bin ja jetzt schon irgendwie bei der 9. oder bei der 10. Folge. Also ihr seht, ich gucke da auch weiter. Ich habe ja in letzter Zeit relativ wenig Durchhaltevermögen bewiesen bei Serien, die mich nicht gleich angesprochen haben. Und wenn ich da jetzt schon bei der 9. oder 10. Folge bin, dann könnt ihr, liebe Hörer, da schon sehen, dass mir die Serie da doch ein bisschen was bedeutet. Allerdings muss ich doch etwas mehr Kritik daran üben, als ihr es bis jetzt getan habt. Denn die Serie hat wirklich Episoden, die sind herausragend, die sind sehr, sehr kunstvoll und die können für sich stehen. Die haben ganz, ganz tolle Szenen und dann gibt es wieder Sachen, wo man denkt, ach nee, Mensch, wie können die so einen Blödsinn machen und sowas. Und am meisten kritisieren muss ich jetzt hier diese ganzen Sexszenen. In anderen Serien, da kann man noch ein bisschen verstehen, warum, weshalb, wieso. Aber hier, das ist wirklich so mit der Nase drauf und immer wieder. Und ja, jetzt zeigen wir noch diese sexuelle Spielart zwischen zwei Männern und das mit denen noch und da noch was. Und ja, und hier müssen wir noch mal was. Oh, da habe ich gedacht, Leute, ey, diese Wachowskis, die haben ja nun eine bewegte Geschichte. Und wer da ein bisschen den Gossip kennt, da weiß, was da bei denen so los ist. Und deswegen haben die wahrscheinlich auch die Nomi extra die Rolle so gecastet, weil die ist ja auch, kleine Trivia am Rande, die Schauspielerin ist tatsächlich ein Transgender. Und ja, und da musste dann natürlich sowas mit reingebracht werden und dann mit zwei Männern. Und ja, und ständig sieht man die alle miteinander rumhacken da und ach, irgendwie war es mir dann irgendwann zu viel. Also in manchen Folgen nimmt das echt überhand, wo ich mir denke, ja, ich weiß es doch nun, ihr wollt da nun Grenzen überschreiten, aber mein Gott. Ja. Aber dann gibt es halt wieder so die genialen Szenen, wo man denkt, wow, toll, echt gut gemacht, ne, und richtig gut erzählt. Und ich glaube einfach, die haben sich bei diesem Riesenprojekt, genau wie bei Cloud Atlas war auch so ein Riesenprojekt, die haben sich ganz einfach verzettelt. Ja, die haben viele Locations gehabt auf der ganzen Welt, viele Geschichten, die sie irgendwie zusammenführen mussten. Und die konnten ja nicht an jedem Ort der Welt gleichzeitig sein. Die mussten halt schon einen Plan haben, okay, wenn wir jetzt die Szene drehen, dann haben wir da den Link zu der Szene und sowas. Ich glaube, die haben sich ganz einfach da verzettelt. Deswegen habe ich bei mir die Wertung reingeschrieben, 4 bis 9. Also da gibt's Folgen, da hätte ich fast gesagt, komm ey, lass den Scheiß, ich gucke keine einzige Folge mehr. Und dann habe ich doch wieder noch eine Folge geguckt und die war wieder genial oder sowas. Also das schwankt sehr stark hin und her. Ich würde fast sagen, diese Spannungs- oder Interessenkurve ist so wie eine Sinuskurve. Also es fängt wirklich ganz, ganz schwach an, vielleicht sogar im Minusbereich. Dann irgendwie über die Mittellinie hoch, steigt stark an, um dann wieder stark abzufallen, wirklich ganz tief. Da gibt es ein paar ganz üble Folgen, so irgendwie 5., 6. Folge oder so. dann wieder nach oben. Und ich weiß es noch nicht, das Ende habe ich noch nicht gesehen. Also ich werde es auf jeden Fall noch zu Ende gucken. Es ist auf jeden Fall ein tolles Experiment. Aber ob es nun wirklich so eine gute Serie ist, wird sich zeigen, wenn ich wirklich bis zu Ende geguckt habe, die Staffel.
Also so alles in allem, muss ich auch sagen, hatte ich mir mehr erhofft. Was ich vorher gehört habe, war das ja echt so wirklich hier das nächste Meisterwerk, die Überserie. Und das ist es für mich nicht. Also ich habe es jetzt auch eher sehr gelobt, eben weil es halt dann doch mal so wirklich mal was komplett anderes ist, auf eine ganz andere Ebene geht und weil eben ja die Figuren da eben auf der einen Seite stehen und eben diese Fähigkeit von den Sensates auf der anderen Seite und weil ich diese Waagerechte, die da gehalten wurde, eigentlich ganz gut fand und gefällt mir auch sehr und ich weiß, ich glaube noch gar nicht offiziell, ob es eine zweite Staffel geben wird. Ich kann es auch jedem empfehlen, mal reinzuschauen und auch über die ersten zwei Folgen hinweg, weil ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen auch die Hoffnung, wenn man bei Netflix ist, dass man sagt, weil wie ihr bei Ballers zum Beispiel gesagt habt, da der Pilot hat jetzt erstmal nur alle Karten auf den Tisch gelegt, es muss halt ein Pilot machen und dann muss man halt dranbleiben. Und da ist ja immer die Schwierigkeit bei so Serien, die wöchentlich kommen, ob die Zuschauer wirklich dranbleiben. Aber wenn du halt bei Netflix bist, kannst du ja auch sagen, ach, die hocken hier auf der Couch und gucken, da gucken die sich auch gleich noch die zweite Folge an. Da können wir jetzt im Pilot ein bisschen langsamer erzählen und auch nicht wirklich so mit großen Sachen raushauen. Das haben sie hier vielleicht, ist ein bisschen meine Vermutung, dass das hier auch so der Plan war. Und dass sie gesagt haben, okay, komm, wir machen jetzt hier erstmal alles ganz langsam und erstmal so ein kleiner Überblick. Und danach gehen wir erstmal richtig in die Vollen.
Langsam haben sie ja nicht gemacht in der ersten Folge. Ganz im Gegenteil. Sie haben ja versucht, in der ersten Folge ganz viel reinzupacken. Hier, da und da haben wir, es war so ein bisschen so ein Bauchladen, weißt du, wir haben das und wir haben das. Ach übrigens, wir haben auch noch das. Ach, wenn euch das nicht gefällt, wir haben auch noch das. Ja, und das und das und das und das. Und dann sitzt du da, hä, was?
Aber ich finde es schön, dass wir alle so verpeilt waren.
Aber es macht, wie du schon sagtest, den Start nicht einfacher und es ist trotzdem eine Serie, die sich lohnt zu entdecken und man muss da einfach ein bisschen Sitzfleisch beweisen und einfach ein bisschen dranbleiben. Alex, ich würde dir wirklich empfehlen, guck mal vielleicht noch die zweite, vielleicht auch noch die dritte. Also wenn du dann mal am Ende der zweite wirklich nicht magst, dann ist es vielleicht wirklich nicht ganz dein Ding, aber man braucht da schon ein bisschen mehr und dann entwickelt die sich. Und ich bin, glaube ich, bei Folge 5 leider noch vor der Gruppensex-Szene ausgeschieden momentan.
Ja.
Aber ich muss sagen, bis jetzt hatte ich noch keine. Also ich fand wirklich jede spannend, aber es ist aber auch ehrlicherweise eine Serie, wo ich sage, wenn ich jetzt eine einfache Comedy habe oder was irgendwie zugänglicher ist, ich gucke gerade wieder eine britische Comedy-Serie, die ist mir dann lieber, weil es einfach manchmal auch in den folgenden Episoden ein klein wenig überladen ist. Es geht darum, dass sich mehrere Charaktere aus unterschiedlichen Ländern zusammenfinden, aber man weiß auch nicht so richtig, warum. Das bleibt halt relativ lange in der Schwebe. Also was ist nun die Funktion, was ist der Grund, warum sind die so, wie sie sind? Gut, man erfährt, warum sie so sind, im Piloten gleich, aber das bringt eigentlich so richtig weiter und das ist so...
Ja, die festen Hintergründe, die
fehlen. Ja, es ist also dieses, da gibt es entweder eine dunkle Macht, die sie alle auslöschen will oder die sollen sich vereinigen und die Welt beglücken oder irgend sowas. Also irgendeinen roten Faden, der bleibt lange so, ja, irgendwie verschollen. Ich weiß nicht, gibt es irgendwann...
Im Grauen.
Gibt es irgendwann bei dir noch, also kannst du sagen, ab einer gewissen Anzahl von Episoden, also ab der 6. Episode oder 7., ist dann schon klar, in welche Richtung das als roter Faden geht oder bleibt dieses, ja, wie du sagtest, dieser graue Faden bis zum Ende erhalten eigentlich?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Also da ich das ja am Stück geguckt habe, kann ich jetzt auch gar nicht mehr so gut in Folgen sprechen, was wann war. Aber das ist, halt so Stück für Stück dann doch ein Prozess, wo du immer mehr erfährst und dann, finden wir oder hier Mr. Whispers und Nomi recherchiert dann auch so ein bisschen und dann kommt Said, also hier Jonas heißt der, glaube ich, von Lost, der erzählt dann auch noch ein bisschen was und da ist dann auch die Frage am Anfang, will er unseren Sensates ja helfen und dann später aber die Frage, oder arbeitet er vielleicht mit Mr. Whispers zusammen oder vielleicht doch nicht und er trickst ihn aus oder es ist ein Dreierbluff und das dann halt alles noch so ein bisschen verkorkst und fünfmal um die Ecke gedacht, wo du halt da auch nochmal nachdenken musst, aber ja, das ist, also du merkst es dann einfach irgendwann. Also das, ich kann jetzt nicht sagen, wann dann wirklich mal handfeste Infos kommen. Das ist immer so peu à peu. Und ja, ich glaube, Erik wird es Ende nicht gefallen.
Ist wohl ein riesen Gangbang wieder oder was? Aber übrigens, Daniel, ich kenne ja deine sexuelle Orientierung. Stell dir das nicht so erotisch vor, ja, weil Ja, zumindest aus.
Oh doch, ich fand das sehr erotisch.
Dass dann plötzlich der eine Mann bei dem anderen Mann oder bei den anderen zwei Männern mit im Bett liegt und sowas, ja. Und dann, ja, also da
gibt es dann später nochmal einen schönen Verweis drauf. Also in dieser Sexszene haben eben mehrere sind dann involviert im Geiste. Und dann später treffen die, also in einem anderen Zusammenhang sitzen die beiden zusammen und dann sagt er so, wir hatten Sex. Ach ja, macht dann so unangenehme Stelle, das ist dann sehr amüsant.
Unbehagliches Schweigen.
Was ich ja noch sagen muss, Erik, weil du gesagt hast, es gab Folgen, die waren für dich nicht, aber du meinst dann eher so die einzelnen Storys, da das ja eine Folge immer aus verschiedenen Elementen besteht, kann man ja nicht immer für eine,
genau, also da gab's
für eine ganze Folge sprechen.
Gab es so Story-Elemente oder so ganze Erzählstränge in der Story, in einzelnen Folgen, wo ich dachte, oh, was ist denn das, ey? Wie haben die denn das teilweise total schlecht geschrieben, schlecht gespielt, kein Zug, nichts drin. Und man konnte auch nicht mal sagen, ja, meinetwegen, die Story mit der einen gefällt mir nicht, die ist doof, ich konzentriere mich auf die anderen. Nee, das war dann teilweise so, manchmal war die Storylinie bei dem einen total schlecht, mal bei dem anderen. Also, oder mal bei dem einen genial und dann in der nächsten Episode hat der wieder eine total schlechte Storylinie. Ich kann mir ganz einfach denken, dass ich vermute, dass die bei diesem weltweiten großen Projekt sich einfach irgendwie verzettelt haben.
Das, also ich muss ja sagen, zum Beispiel, also Max Riemelt, der Deutsche, ist halt irgendwie Wolfgang, der so Panzerknacker ist und so. Und das ist halt so noch mit sein Onkel ist noch irgendwie so halb Mafia und so. Also da saß ich ganz lange da und dachte, oh Gott, das interessiert mich überhaupt nicht. Und das ist irgendwie auch so schlecht und so.
So hölzern, so steif irgendwie. Man weiß gar nicht, also als wenn jeder deutsche nicht. Panzerknacker wäre, Safeknacker wäre.
Aber ich fand es sehr, ich war sehr froh drum. Also die haben ja auch viel on location gespielt. Also gerade das Ende dann von der Max Riemel-Story, da sind sie am Treptower Park und so, das ist alles toll. Und auch sonst, wenn sie dann in irgendeiner Wohnung
achtet
sind.
Achtet auf den bunten Regenschirm im Hintergrund.
Aber, oder sind dann in irgendeinem Café oder halt in irgendeiner Butze und so, denkst halt, okay, das ist wahrscheinlich wirklich in Berlin oder irgendwo in Deutschland gedreht, weil es ja oft so, ja, wir haben jetzt hier einen Engländer und wir haben einfach mal einen Deutschen, der aber eigentlich Engländer ist und wir haben jetzt hier mal Straßen aufgestellt, die nach deutschen Straßen aussehen und so. Und also da finde ich, dass das Feeling eben von diesen unterschiedlichen Ländern, das kommt ganz gut rüber. Also wir haben ja auch die Kala da in Indien, die heiraten soll oder will und sich aber eigentlich gar nicht sicher ist. Und da kommt später auch ein ganz interessantes Gespräch. Sie ist eben sehr gläubig, aber auf der anderen Seite, sie ist auch Wissenschaftlerin. Und dann kommt eben noch dieses, jetzt ihre Fähigkeit mit diesem, dass sie ein Sensate ist. Und da gibt es schon ganz schlaue und echt gute Gespräche. Und dann kommt halt wieder irgendwas Billiges, wo ich mir denke, wow, es hätte jetzt auch GZSZ sein können. Also da, das ist ein bisschen schade.
Und fällt mir gerade noch was ein, weil du gesagt hast hier mit dem Deutschen die Story. Da gab es eine Folge drin, die strotzte nur so von Gewalt. Also das war in der ganzen Serie auch, wo der sich dann prügelt hier, der in, wo war das, Nigeria oder Angola oder nee, wo war das, Nairobi, keine Ahnung. Da hat er so einen riesen Fight, weil da was passiert. Das ist relativ blutleer, sage ich mal, dieser Fight. Und dann gibt's aber eine ganze Folge, da werden Hände abgehakt und sonst wie Kopfschüsse und ganz üble Gewalt. Also völlig zusammenhanggerissen wirkt diese Episode, die eben auch sehr, ja, sehr untypisch ist da, ne? Also es ist irgendwie einfach nicht konsequent, die Serie. Mal so, dann ist wieder das, dann versucht man da wieder mit 6 Leute ranzuziehen.
Aber also ich muss auch sagen, weil jetzt haben wir ja schon, also Max Riemelt für die Deutschen, dann die Serie ist mir ja schon vor 1 oder 2 Jahren aufgefallen, als ich über Max Riemelt eben gegoogelt hatte, was er denn jetzt so macht. Und da hatte ich das eben gelesen, ach, Wachowski, und dann halt er mit dabei. Und Daryl Hannah ist ja eben diese Frau, die wir am Anfang sehen, also auch relativ bekannt, dann hier unser Said von Lost. Und da war ich halt schon, und seitdem habe ich mich halt echt auf die Serie gefreut oder war gespannt, was da wohl passieren wird. Oder die Freema Aigeman, die Freundin von unserer Nomi spielt, die mag ich auch ganz gern, die kenne ich aus The Carrie Diaries. Also sind schon ein paar, also einige Namen, auch so manche andere, die kannte ich dann so von Szenen, von, also ja, aus irgendwelchen Serien so nebenbei. Das ist echt eine gute Produktion, aber es hat halt echt so, wo ich denke, wow, das haben die jetzt echt gemacht, das war jetzt sehr billig. Und dann aber wieder haben sie, also meist am Ende von den Folgen echt wunderschöne Montagen, dann das Finale ist auch nur noch eine große Montage wieder mit einem tollen Soundtrack unterlegt, wo ich da sitze und denkst, wow, also wie gesagt, ich habe die letzten Folgen ja dann alle am Stück gesehen, musste aber immer dann, also habe zwischen jeder Folge 10 Minuten Pause gemacht, um das erstmal alles zu reflektieren und sacken zu lassen. Also das ist, ich empfehle wirklich, das in ein paar Tagen zu gucken, nicht immer eine Woche Pause zwischen den Folgen, weil das ja, hat mir, wäre mir wahrscheinlich noch schwerer gefallen, aber ist schon sehr intensiv. Aber vielleicht müsst ihr euch auch kurz drüber aufregen, wie schlecht manches geschrieben war. Also damit müsst ihr auch rechnen. Aber alles in allem von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ja, ich bin gespannt. Also wir müssen auf jeden Fall dann nochmal, wenn ihr dann auch zu Ende geguckt habt, können wir ja nochmal drüber reden, was ihr denkt.
Werden wir auf alle Fälle machen. Aber ihr seht schon, es ist eine Serie, die heiß diskutiert ist, also die nicht unbedingt ja, easy convenience ist, also so ganz leicht zu verdauen ist sie nicht. Gerne auch mal eure Kommentare da draußen. Ich weiß, es gibt einige von den Hörern, die schon gesehen haben, am Stück komplett. Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls hatte ich da mit dem einen oder anderen schon ein bisschen Kontakt und wir haben uns auch ausgetauscht, wer die attraktivste Figur da in dieser ganzen Serie ist und so. Aber
also meine Lieblingsfigur ist übrigens Nomi. Die mag ich ganz gerne.
Ich bin zwischen Naomi und der Isländerin, der wie immer die
Riley Blue.
Bitte? Nomi.
Nomi, ach Gott. Oh, ja. Ah, ja, ihr wisst schon, was ich meine.
Genau, also die eigentlich in London spielt, am Anfang noch Riley, lernen wir dann kennen, dass sie eigentlich aus Island kommt und da sind dann die letzten Folgen spielen dann noch dort, also sie ist dann dort und das ist auch mega toll und Location gedreht und wow. Also
oh,
schon
trifft die da Max Riemelt? Oh. Bestimmt.
Warum?
Ja, da reist doch irgendwie zu ihr hin, oder?
Achso. Verrat doch jetzt nicht, lass doch mal das Spannung
ja
sein.
Ich muss weiß es ja noch nicht, ob er es schafft.
Na, im Kopf bestimmt. Nee, nicht Max Riemelt. Will, der aus Chicago.
Ach, der war es, ja.
Der kommt.
Ja,
der
ja jetzt, wo das du sagst, stimmt. Max irgendjemand Riemelt war auf Reisen.
Ist mit Carla aus Indien, ja, ja. Ach, genau, stimmt, das ist halt genau auch ganz interessant. Zwischen jeweils zwei, also zwischen vier peilen sich dann oder bahnen sich Love-Stories an, aber halt auch nur so halb und dann Gefühle. Und ich kann schon mal sagen, aus einem Pärchen wird wohl nichts. Und aus dem anderen wäre
du alter Spoiler, jetzt lass es doch ja mal. Lass doch nein, die Hörer einfach mal selber die Serie gucken.
Es kann sich doch, nee, es entwickelt sich noch anders, als man denkt. Und das ist halt auch sehr interessant, wenn man drüber nachdenkt. Die teilen ja diese Gefühle. Bedeutet das, wenn jetzt der eine Gefühle für den anderen, also wenn A für B Gefühle entwickelt, teilt dann B automatisch diese Liebesgefühle oder ist das einfach nur, weil er die eben auch fühlt durch den anderen? Das ist halt auch ganz interessant. Mal gucken, ob sie das noch irgendwie aufgreifen. Aber da gibt es, glaube ich schon, Daniel, das hast du vielleicht schon gesehen, also zwischen Will und Riley, dem aus Chicago und der aus London, dann in so eine ganz tolle Bar-Szene, wo sie sich dann auch gegenseitig anrufen. Hast du das schon gesehen?
Wenn das bis zur fünften war, ich glaube irgendwie.
Ja, das nee, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, also es gibt dann echt tolle Momente, wo du echt da sitzt und denkst, wow, dafür hat es sich jetzt schon fast gelohnt, weil das echt toll geschrieben ist und dann, naja, ich will nicht zu viel verraten.
Das aber beherrscht die Serie wirklich ausnahmslos gut. Es gibt immer wieder Momente, wo man auch als Mann da sitzt und sagt, wow, da kommt richtig Flair auf, da kommt richtig Feeling auf.
Ja, also aber der Moment, vierte Staffel, wenn sie alle das hier What's Going On singt, das ist echt, wow, echt. Grandios. Also ein sehr schöner Serienmoment. Das,
und ehe Ann-Marie sich jetzt hier noch verplappert, machen wir jetzt einfach mal hier Schluss und wir werden euch versprechen, da ja mindestens drei von uns im Team die Serie nochmal zu Ende gucken, vielleicht machen wir nochmal ein kleines Recap, so ganz am Ende, so als Rausschmeißer, lassen die Serie nochmal Revue passieren. So, das soll es dann auch gewesen sein, außer Ann-Marie hat noch irgendetwas zu Sense8 zu sagen, beziehungsweise zu irgendetwas anderem. Ansonsten würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf, geht schon lang genug und haben ausgiebig darüber gesprochen. Wie gesagt, es interessiert uns immer wieder, wenn ihr die Serie geguckt habt, rafft euch auf, nehmt euch mal eine Minute Zeit und schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr die ein oder andere Serie seht. Ob ihr es auch gut findet, dass wir jetzt immer mal öfter Netflix-Serien besprechen, Amazon Prime-Serien besprechen oder wenn was auf Watch Ever kommt, da was besprechen. Also würde uns interessieren, ob euch das gefällt oder ob wir uns vom Konzept her doch wieder so Richtung Amerika-Serien generell orientieren sollen. So, das soll es dann auch gewesen sein. Ihr seht ja, wir haben uns auch bemüht, so ein bisschen mehr zu sehen als nur den Piloten. Klappt nicht immer, weil auch die Interessen sich nicht immer haargenau überschneiden bzw. decken. So, dann soll es das auch wirklich gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast, der in 14 Tagen wieder erscheinen wird. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net
Ihr hört We Don't Like Wisconsin. Nee, Wisconsin? Wisconsin? Okay.
Weißt du, nimm doch einen anderen
Titel. Ihr hört hier. We Don't Like Wisconsin.
Kennst du den Witz mit den Polizisten, die Leiche vor dem Gymnasium finden? Dann sagt er, du, wie schreibt denn sich Gymnasium? Ach, ich weiß nicht, komm, wir tragen den vor der Post.
Das fand ich damals schon unheimlich.
Deswegen
witzig.
Nimm lieber einen anderen Titel.
So, jetzt aber.